Meine Damen und Herren, normalerweise derjenige, der heute spricht, sitzt immer hier, aber er hat gewünscht, dort zu sitzen. Und sein Name ist Monte Cristo, ist sehr bekannt.
Oh, was?
Ja, das
Monte Cristo.
Ja.
The Count of Monte Cristo, sir.
Und es gibt überall in der Welt, dass man fragt, nicht ein Mensch, wie alt ist er oder wie viel er verdient, und fragt keine Dame, wie alt ist sie. Warum ich das sage? Wir haben jemanden, der sehr viel in die buddhistische Welt als Mönch gelebt hat, nicht nur buddhistische Welt, von der Theravada-Tradition, er war auch in Japan und auch hinduistische Welt. Er war auch wie ein Hindu. Kurz gesagt wollte ich sagen, was er spricht, spricht er von seiner eigenen Erfahrung. Der Buddha hat immer gewünscht, dass die Lehre Buddhas, was Dhamma genannt wird, mit eigener Erfahrung zu verstehen. Es gibt immer Formen von Art von Verstehen. Ja? Man versteht entweder durch Bücher, man macht eine Diplomarbeit oder man studiert, oder man hat eigene Erfahrung. Und es gibt eine seltene Erfahrung, das außerhalb des Denkens erkennen ist. Und das ist schwer, jemand klarzustellen, wie Honig schmeckt. Sprache hilft nicht bei Honig, auch die mathematische Formel hilft nicht bei Honig. Nur Finger und dann, wenn man, ja. So, die Dhamma, der Buddhas Lehre, ist, man nimmt die Gefühlswelt und die intellektuelle Welt als Hilfsmittel, eine geistige Freiheit zu kriegen. Geistige Freiheit heißt auch, frei von Gefühlswelt und Intellektwelt. Der Geist ist nicht belastet. Unser Verständnis ist immer zu verstehen, wie funktioniert das. Hier ist Geist ist frei, liberalisiert. Ja. So, das Thema heute heißt Dhamma, der gegenwärtige Wahrheit. Die gegenwärtige Wahrheit hat eine Eigenschaft. Sie hat nicht die vorgefassten Meinungen, weil der Prozess ist ein wilder Prozess. Aber darüber will ich nicht meine eigene Meinung sagen, ich will ihm überlassen. Ich will versuchen, mir zu moderieren. Ja. Ja, Monte Cristo, ich würde jetzt sagen, du sollst deine Rede anfangen.
Swami Vivekananda, Buddha Vandana. Namo tassa bhagavato arahato
samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyam pi buddham saranam gacchami. Dutiyam pi dhammam saranam gacchami. Tutiyam pi sangham saranam gacchami. Tatiyam pi buddham saranam gacchami. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ස්වාමී වහන්සේ බෝධිසත්ව තිසර Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. wie in der Swiss, wir haben immer drei Sprachen gleich, und da könnt ihr alles automatisch lernen. Der Buddha, so ist die Theravada-Tradition, wurde 623 Jahre vor Christi geboren. 630. Da sind einige Differenzen. Einige Schulen, die platzieren da so 500 und so, aber das zählt für mich nicht, denn wir haben den einzigen Pali-Kanon und das ist in Theravada in Singalis und da ist 623. Die Leute hatten da immer gewandert in Indien und in Indien ist es so, dass wir solch einen blauen Himmel für 9 Monate haben. Aber 3 Monate regnet das und das ist die Wasser. Und dann haben sie jedes Jahr einen Strich gemacht und da haben wir eben 623 Jahre. Aber, strange to say, der Name Buddhismus ist erst 200 Jahre alt. Vorher hat sich hier im Westen niemand dafür interessiert, was da noch existiert. Wie kommt das? Natürlich, in Singalis, in Ceylon, ich bevorzuge den Namen Ceylon, das klingt so schön, Ceylon. Sri Lanka, das kam auch erst später, politische Riesen. Und in Ceylon, da spricht man von Buddhasasana. Und wir sagen Buddhismus. Naja, diese ganzen Ism, Buddhism, Hinduism, Catholicism und Communism und Capitalism, diese ganzen Isms sind ja an und sich Konstrukte unseres Minds, unseres Verstandes, unseres Intellekts. So, was in Singalese ist known as Buddhasasana, die Chinese nennen es Buchao. Und das ist das gleiche, die Lehre des Buddhas. Aber in Tibet, ich habe den Namen vergessen, wie das im Tibetanischen heißt, da sagt man einfach die Lehre der Insider. Naja, da haben wir natürlich schon die Outsiders und die Insiders. Diejenigen, die da nichts von stehen und die da etwas verstehen. Aber Insight ist ja auch die Einsicht. Man könnte das auch Insiders nennen in Englisch, nicht wahr? Aber naja, ist egal. Aber in Japan nennt man das Butsudo. Butsudo. Der Weg des Buddhas. Und das ist sehr schön. Denn ein Weg hat ja nur Bedeutung, wenn wir den Weg gehen. Wenn wir den Weg nicht gehen, hat das gar keine Bedeutung. So, es ist interessant, dass der Prinz Siddhartha in einer schonenden Environment aufgewachsen ist. Und dann hat er irgendwann mal einen kranken Mann erlebt, gesehen. Und dann auch einmal mal einen Toten. Und dann auch einen alten Mann. Und dann hat er gesagt, ja, was ist das? Ja, da sind eben die Veränderungen. Und er nannte diese 4 Typen, krank, alt, tot und einen Handru, einen Mönch, die 4 Götterboten. So, der Outlook vom Westen und vom Osten ist grundverschieden. As Richard Kipling said, oh, East is East and West is West and never the twain shall meet. Till earth and sky stand presently at God's great judgment seat. But there is neither East nor West, border, breed nor birth, when 2 strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth. And this is why we are friends. Soll ich das übersetzen?
Ja.
Ach ja, die Poesie könnt ihr viel besser verstehen, wenn das gesagt wird. Ich meine, wir haben die Veden, die werden in einem Sanskrit rhythmisch gesungen und wir haben Pirichanten und das geht auch so wunderbar. Und die Gregoriengesänge in der Kirche, die sind auch wunderbar. Und die meisten Leute verstehen das nicht. Und es ist viel besser, wenn man das nicht alles versteht, wenn man den Sinn irgendwie erfasst. So, es ist interessant, dass der Prinz Siddhartha, er kam ja von einem aristokratischen Background. Ich glaube, ich sollte stehen, ne? Dann ist das viel besser. Dann ist es egal, sitzt oder steht. Aber dann können wir vielleicht den Esprit besser unterstützen, ne? Diese Worte, wie der Le Petit Prince, der sagte von Saint-Exupéry, never use words. Ich brauche keine Worte, das ist immer Grund des Missverstehens. Und wir haben hier eine Expertin über Goethes Faust und die weiß das auch. Und ihr wisst selber, über Worte lässt sich trefflich streiten, mit Worten lässt sich ein System bereiten. Von einem Wort lässt sich kein Iota rauben, an Worte ist so köstlich, wirklich fest zu glauben. So, ich halte nicht viel von den Worten, deshalb lege ich viel mehr Wert auf den Sinn. Seht ihr, zum Beispiel das Sinnen. Hier, der Dr. Paul Dahlke, der hat einige Sutren übersetzt. Und der hat immer von dem Sechssinn gesprochen. Wir hier im Westen, wir sprechen ja von den fünf Sinnen. Und er meint, naja, was immer da sein sollte, der Verstand. Aber im Buddhismus ist das auch ein Sinn. Und das ist ganz einfach, denn darüber nachsinnen heißt ja nicht darüber nachfühlen, sondern darüber nachsinnen heißt ja darüber nachdenken, kontemplieren. Ne? So, da ist ja schon etwas drin. Jedenfalls als der Buddha, also als Siddhartha zum Buddha wurde, da sagt er, mit großer Mühe habe ich dieses Dharma entdeckt. Und das Dharma ist Gambiro, Suduttaso, Sunipano, Attakavacero, Pachatam Vedita Vovenuiti. Und das ist interessant. Der Buddha sagt ganz klipp und klar, Attakavacero. Und was heißt Attakavacchero? Nicht in dem Domain der Logik. Da sollten sich mal einige westliche Gelehrte dran erinnern. Denn wenn wir jetzt hier keine Logik hätten, dann hättet ihr nichts zum Schreiben. Dann gibt es keine Worte. Und dann gibt es vor allen Dingen keine Bücher. Ich meine, der Buddha, das Buddha Dhamma wurde erst 400 Jahre nach dem sogenannten Erleuchtung aufgeschrieben, und zwar in Ceylon. Was war der King's Name? Und es ist auch interessant, dass der Buddha gar kein Interesse hatte, eine Religion zu gründen. Denn der Buddha war kein Buddhist. Und er hatte auch gar keine Ansprüche erhoben, ein Führer zu sein, ein Leiter zu sein. So, die Ananda ist hingegangen und hat gesagt, ja, wenn du nicht mehr da bist, wer soll denn da die Sangha, die Gemeinschaft führen? Und dann hat der Buddha gesagt, der Tathagata, das ist, wenn der Buddha über sich selbst in der dritten Person gesprochen hat. Er hat niemals den Anspruch erhoben, die Gesellschaft, die Gemeinschaft zu führen. Wenn irgendjemand den Anspruch erhebt, dann soll er das vortun, soll er das vorkünden und dann können sie das akzeptieren oder nicht. Und seht ihr, wenn man das anschaut, dass diese Führer, diese Leaders im Großen und Ganzen ziemlich viel Havoc gedreht haben. Ne? Also ich meine, ihr habt ja hier alles das erlebt, den großen Genossen da von Österreich, nicht wahr, den Adolf. Und dann haben wir den Stalin gehabt und dann haben wir Mao Zedong gehabt. Ne? So, mit diesen ganzen Führern, da sind wir nicht ganz gut zurande gekommen. Ne? Und das hat der Buddha gewusst. Der dachte, ja, ihr müsst das alles selber realisieren. So, dann als der Buddha das Erwachen, also als Prinz Siddhartha zum Buddha wurde, da hat er überlegt und hat gesagt, das Astama is Gambhiro, profound, tief. Suduttaso, difficult zu sehen. Sunipano, difficult zu, also schwer zu verstehen. Atakavachuro. Und dann auf der anderen Seite haben wir auch Adikato, Go, Myayang, Dammo, Gambhiro, Suduttaso, Sunipano und so weiter. Dann sagte er, wen soll ich jetzt dieses Dharma erzählen? Zu wem soll ich da sprechen? Wenn ich das Dharma erzähle und den Leuten vortreibe und die verstehen das nicht, dann fühle ich mich gequält, dann fühle ich mich tortured. So am besten ist, nicht darüber zu sprechen. Das waren die ersten Considerations von Buddha Hamdru, als er erwacht wurde. Und dann kam...
Das ist dann die Überlegung, ja.
Ja, die erste Überlegung. Und dann kam, so sagt die Mythologie, Brahma Sahampati, natürlich, das sind dann irgendwelche Gewissensbisse. Und dann sagte Brahma Sahampati, ja, aber unter den Leuten, da sind ja einige, die sind nicht ganz blind. Das ist so ungefähr wie mit den Lotusblumen. Ne? Einige Lotusblumen sind ganz unten unter Wasser und einige sind über Wasser und einige sind aufgegangen. So gibt es unter den Menschen einige, deren Augen nicht ganz so verstaubt sind, die nicht ganz so blind sind. Und nur für die paar wenige hat der Buddha gesprochen. So, deshalb möchte ich gleich von Anfang an klarlegen, das, was der Buddha mitgeteilt hat, das Dharma, ich bevorzuge das Wort das Dharma, denn mit der und das, das ist wieder die Dualität. Denn der ganze Gimmick mit dem Dharma ist, von der Dualität loszukommen. Wie ihr alle wisst, im Leben dreht sich alles um die Dualität. Wir hier im Westen, wir sind erzogen worden, indem man uns gesagt hat, da ist der Leib, der Körper, und da ist der Geist, der Verstand, und da ist die Seele. Bingo, fertig. Ihr könnt daran glauben oder nicht. Und da haben die sich gestritten mit der Wissenschaft und so weiter. Übrigens, was ist der Unterschied zwischen einem religiösen Führer und einem Wissenschaftler? Ein Wissenschaftler versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Und die Politiker, die versuchen, das Mögliche unmöglich zu machen. So, deshalb, mit den Politikern ist das immer so eine Sache. Und der Buddha hat sich da ferngehalten. Aber wir hier in Europa, wir sind ja aufgewachsen mit den Fürstbischöfen. So, da war immer schon die Religion und die Politik zusammengebracht. Und okay, nebenbei, dann müssen wir weiter. Jetzt kommen wir weiter. Und dann sagte der Buddha, ja, wenn das so schwer ist, irgendwie sollte ich ja dann doch ein paar Leute finden, die vielleicht zuhören können. Es ist ja nicht so einfach, zuzuhören. Wir leben heutzutage in einer Welt der Aktivität. Und jeder ist aktiv. Die Leute können nicht mehr still sitzen. Die haben entweder ein Handy oder ein Telefon, wie er das nennt, oder ein DJ-Player oder was weiß ich. Da muss immer irgendetwas geschehen. Und wenn sie nichts haben, dann haben sie ein Buch und lesen. So still sitzen kann keiner mehr. Aber das ist gerade, was der Buddha getan hat. Der hat sich da hingesetzt und hat 7 Tage unter dem Baum gesessen und hat gesagt, ach, das ist schön, besser nicht sprechen. Naja, okay. Ich habe schon gesagt, wir haben hier die Dreier-Einteilung Leib, Seele und Geist. Und im Chinesischen, da haben wir den Kreis, ein Fragezeichen durch und das nennt man Yin und Yang. Also Yin und Yang. In der Mitte von dem Weißen, den Yin, da ist das Schwarze, der Yang und in der Mitte von dem Schwarzen, der Yang, da ist das Yin. So, da haben wir schon die Dualität. Aber die Chinesen, das heißt der Orient, hatte schon immer eine ganz andere Auslegung, als wir hier haben. Hier im Westen, da heißt es, wir müssen logisch sein. Und was ist unser Symbol? Der griechische Philosoph, le penseur, der Denker. Habt ihr alle schon gesehen, ne? Die große Statue da von Griechenland. Hier in Berlin, dieses Berlin, das hatte man einmal genannt, das Spree-Athen. Wir hatten da die große Ausrichtung nach Griechenland. Ja, Griechenland, das ist unsere Kultur. Naja, die Römer haben das auch schon erkannt. Die sind ja erst nach Griechenland gegangen. Die hätten ja gleich rübergehen können nach Jugoslawien. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie sind nach Griechenland gegangen, weil das ja eine Kulturstätte war. Ne? So, und diese Griechen, die haben darüber nachgedacht, über alles. Ich möchte mal sagen, unsere gesamte Kultur hier im Westen kommt vom Mittelmeer. Auf der einen Seite, ich bin der, ich bin, die Kinder Gottes, Abraham. Und auf der anderen Seite das griechische Denken, die Logik. Aber beide haben nicht dazu beigetragen, dass wir Frieden haben. Die Kriege sind immer. Wenn ihr bedenkt, die Kinder Israels, also die Kinder Gottes, die auserwählten Kinder Gottes, und der Islam und die Christen, die haben die 10 Gebote. Du sollst nicht töten. Ja, schaut doch mal an, sobald ihr den TV öffnet, da habt ihr gleich wieder die ganze Geschichte mit so vielen Menschen getötet und so weiter. So, die Präzepte haben uns nicht weitergebracht. Auch die Gebote nicht. Und das deutsche Wort Gebot heißt ja nichts anderes als Gesetz. So, die Gesetze haben uns auch nicht weitergebracht. Als die Römer darin gegangen sind und ihre Vorahnen, die Etrusker ausgerottet haben mit Bluthunden, da haben sie die Rexe oder den Rex abgeschafft. Und nachdem der Rex weg war, hatten wir das Lex. Und Lex heißt Gesetz. Aber ihr wisst doch selber, wer richtet sich denn schon nach den Gesetzen? Die Starken, die können machen, was sie wollen, und der kleine Mann, der wird gefangen. Also, das Gesetz ist wie ein Spinnengewebe. Die kleinen Tiere, die fängt man, und die großen fliegen durch. So, wir hatten hier einen buddhistischen Mönch, der hieß Jnana Tiloka. Und das waren damals einige europäische Mönche, also Menschen, die sind darüber gegangen nach Ceylon und wollten buddhistische Mönche werden. Das war ja immer so wunderbar. Und dann hat er gesagt, was bedeutet Dharma? Also Dharma ist das, was der Buddha immer verkündet hat, was er entdeckt hat. Und das Wort Dharma ist das Sanskrit Dharma und in Pali Dhamma. Das ist Pali, das Singalese, das ist weicher, das ist geschmeidiger. Ne? Und das Wort Dharma, 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 kommt vom Sanskrit und kommt von der Wurzel Dr. Und Dr heißt tragen. Tragen, halten. So, wenn ihr zu den Lamas geht, zu den tibetanischen Mönchen, dann wird der Lama sagen, Dharma ist das, was uns fernhält vom Fallen in das Leiden. Der uns, das Dharma, hält uns fern vom Leiden. So, das ist die ganze Angelegenheit des Dhammas. Der Buddha sagt, ich bin kein Philosoph und ich will keine neue Theorie aufstellen. Ich möchte euch befreien vom Leiden. Ja, ladies and gentlemen, da müssen wir erstmal erkennen, dass wir leiden. Wer leidet denn heutzutage? Ihr habt euer Handy, dauernd wird da hier gesprochen. Hello, I am here in the train and I am coming in 10 minutes. Where are you? Where do we go tonight? Und so weiter, nicht wahr? Die Leute leiden doch nicht mehr, wenn das nicht ist, dann ist Football, nicht wahr? Ja, ihr habt da jetzt Madame Tussauds, da könnt ihr all die Footballstars sehen und all den ganzen Quatsch. Wer leidet denn wirklich?
Alle.
Nein, 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 nicht alle. Right, Sir. Im Grunde genommen leben sie alle, aber wir wollen das nicht akzeptieren. So, mit anderen Worten, das, was der Buddha Dukkha nannte, wird im Allgemeinen als Leiden übersetzt. Stimmt nicht ganz. Schaut mal, wir haben heutzutage eine ganz bewegliche Gesellschaft. Die meisten Leute haben ein Auto und wenn nicht, dann nehmen sie eben ein Taxi oder sie nehmen einen Bus. Und da sind immer vier Räder dran. Aber das Fünftrad ist das Wichtigste, das Steuerrad. Und mit diesem Auto können wir entweder in Gram fahren, gegen Baum fahren oder einen Oldtimer daraus machen. So, früher hatte man nicht diese Räder, die wir heute haben. Da hatten wir einen Wheelwright. I don't know, wie nennt man das im Deutschen?
Was ist das?
Wheelwright.
What do I mean? Wheelwright.
Yes, Wheelwright. Ein Wheelwright ist ein Mann, der macht Räder. Das sind ja alles nur Stücke, ne? Außen der Riemen da und der innen drin der Hub. Aber innen drin ist es hohl, wo die Achse ist, ne? Und wenn ein Rad auf eine Achse gesteckt wird und das Rad eiert, manchmal seht ihr das beim Velo, da geht das immer so hin und her, dann ist das Dukkha. Aber wenn ein Rad richtig smooth rollt, dann ist es Zucker. So, das ist die Grundbedeutung von Dukkha und Zucker.
Also, das heißt, die Pendulum, ja, dass die Rad bewegt, ja,
ja.
Geht nicht gerade richtig, aber sondern
das wackelt, das Eier.
Und das ist Dukkha, das ist unvollkommen.
Na, nicht ganz unverhörbar, aber es ist irgendwie imperfekt, nicht wahr? Es ist irgendwie, sagen wir mal, unangenehm. So, und dieses Dukkha, dieses Unangenehme, dieses Imperfekte, das ist etwas, was verschiedenartig empfunden wird. Der eine leidet psychisch, der andere leidet geistig, der andere leidet emotional, der andere leidet finanziell. Wir haben ja jetzt gerade die Finanzkrise gehabt. Ne? So, dieses Leiden ist schon verschieden. Aber ich möchte mal sagen, wenn man jetzt ein bisschen Watte hat, Cottonwool, ne, und man bekommt das in die Augen, dann tut das weh. So ein bisschen so ein Haar, das ist ein Haar im Auge.
Baumwolle.
Tut weh, Baumwolle, ja. Wenn das jetzt aber auf der Hand ist, tut das überhaupt nicht weh. So dieses Dukkha, wovon der Buddha sprach, diese Unzufriedenheit, dieses Unzulängliche, das ist nur für die feinen Geister. Das sagt er. Aber der Mensch ist ja nun ein geistiges Wesen und es hat natürlich nicht jeder die gleiche Auffassung. So, ich komme wieder darauf zurück. Wir haben hier die Dreiteilung: Body, Geist und Seele. Und die Chinesen haben Yin und Yang. Der Buddha Andrew, der sagte, wir schauen uns mal den Körper an. Die Individualität. Individualität heißt etwas nicht Teilbares. Die Persönlichkeit. Und was ist die Persönlichkeit? Da ist zunächst einmal der Körper. Fleisch und Blut. Ja, aber wenn wir jemanden treffen, dann sagen wir nicht, wie denkst du? Dann sagen wir, comment ça va? Wie geht es? How are you? So, wir sprechen das Gefühl an, die Sensations. So, wir haben dort den Körper und durch die Sensation, durch die Empfindungen, wird das Ganze erst lebendig. Wenn man da ein Busch grünes Gras hat und geht zur Kuh, dann kommt die, aber wenn du im Knüppel dahin gehst, da läuft sie weg. So, wir haben auf der einen Seite den Körper, der Buddha nannte das Panchaskanda. So, da sind die Vedana, da sind die Gefühle. Dann auf der anderen Seite haben wir die Perception. Wir perceive, ich nehme wahr,
Wahrnehmung.
Mit dem Auge, Wahrnehmung, Perception. Die Wahrnehmung mit dem Auge und mit dem Ohr, mit der Nase und der Touch-Sinn. Und dann haben wir die Sankaras und dann haben wir Bewusstsein. Es ist interessant, dass der Buddha Andrew spricht von den Chakra-Vinyane, Sota-Vinyane, Kaya-Vinyane und Mano-Vinyane. Also mit anderen Worten, der Buddha spricht von dem Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Riechbewusstsein, Gefühlsbewusstsein und Denkbewusstsein. Wir sprechen hier bloß von Bewusstsein, Oberbewusstsein, also von Freud und Adler, Oberbewusstsein, Unterbewusstsein und so weiter. Aber der Buddha hat das in die sechs eingeteilt. Und dann haben wir die Sankaras. Nach meinem Dafürhalten ist das der Krax.
Was die ist Leute, eine Sankara?
Ja, da kommen wir drauf. Die Sankaras und die Chitta und Sati und Dhamma. Das sind Worte, die haben die Gelehrten alle nicht richtig verstanden. Selbst Dr. Paul Dage, der hat sich große Mühe gegeben, um das Wort Sankara zu übersetzen. Es ist interessant, der Körper ist da. Und dann haben wir die Gefühle. Ja, manchmal haben wir angenehme Gefühle, ja, viel gute Vibes auf das Hippie-Movement da. Und dann haben wir die Wahrnehmung, dann haben wir das Bewusstsein. Und es ist interessant, Sankara, ist auch ein Sanskrit-Wort. Sankara, together, kara, creating. Something which is put together. Sankara sind nichts anderes als unsere Gewohnheiten. Man hat das immer früher als Formation genannt. Aber
Konditionen genannt.
Ja, Konditionen. Aber Konditionen sind schon ein bisschen besser. Aber die Formation, kein Mensch weiß, was damit anzufangen. So, es sind unsere Gewohnheiten. Schaut mal, ihr sitzt jetzt hier alle da. Beim nächsten Mal, wenn ihr wiederkommt, dann sagt ihr, hier habe ich das erste Mal gesessen, da sitze ich wieder. Jeder hat seinen Platz am Küchentisch. So, wir haben die Gewohnheiten. Und das ist unser Übel. Denn wir wiederholen das immer und immer und immer wieder. Und diese Gewohnheiten, diese Gewohnheitsmuster, die werden uns auch eingebläut. So, und diese Gewohnheitsmuster ist etwas, wie wir reagiert haben. Wie wir reagiert haben. Und da haben wir zunächst erstmal das Trauma Denn jeder Mensch hat ja seine Erfahrungen gesammelt. Da haben wir das Trauma. Und dann haben wir unsere liebgewordenen Gewohnheiten. Oh, ich möchte das, ich liebe jenes. Und der Buddha sagt, etang santang, etang panitang, yaritam, sabbe sankara samatya sabhubhiti patinisaka, tanhatya nirodha. So, der Buddha hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Sankaras zur Ruhe kommen. Sabbe sankara samatya, zur Ruhe kommen. Samatya ist auch eine Übung der Meditation. So, und ich habe ja schon erwähnt, wir sind heute alle in einer verrückten Welt, wo alles sich bewegen muss. Natürlich, diese Sankaras ist an und für sich der Krax für die Befreiung. Insofern die Leute vom Leiden loskommen wollen, ne, von der Unbefriedigtheit. So, dann kommen wir zum Dharma. Der Buddha sagt, das Dharma ist schwer sichtbar, schwer erkennbar. Ich meine, als Prinz Siddhartha hat er ja auch gesehen, und gehört und gefühlt und gedacht. Er war ja sehr intelligent, er war der Beste im Bogenschießen und in der Schule war er auch sehr gut. So, dieses ganze geistige Niveau, das war perfekt. Und trotzdem sagte er, nach meinem Erwachen, was man im Allgemeinen als Erleuchtung nennt, ne, nach meinem Erwachen, das Licht ist geworden. Das Auge ist aufgegangen. Dhamma Chakku. Nicht Deva Chakku. Nein. Deva Chakku, Chakku, Mamsa Chakku. Das sind fünf Augen. Mara Chakku, alles sowas. Aber der Buddha hat immer vom Dhamma Chakku gesprochen. Und das ist eine besondere Fähigkeit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und wie sind die Dinge? Naja, wir sind ja alle intellektuelle Wesen. Wenn ihr nicht intellektuell interessiert werdet, dann werdet ihr ja nicht hier. Wir sind mit anderen Worten mind-ridden. Verstandesmenschen. Und diese Verstandesmenschen, die wissen immer alles. Hier im Westen fängt jeder als Guru an. In Ceylon, in Indien, und da sind die Leute humble. Und die hören zu. Aber hier ist jeder ein Guru. Jeder Idiot erzählt dir von vornherein alles, was er weiß. Vom Großvater, vom Tod und Sterben, Knopfstrich und was weiß ich alles. So, seht ihr, es ist interessant, dass dieses Dharma, dass das etwas ist, was Beweglichkeit ausdrückt. Ich meine, es weiß ja jeder Mensch, dass alles vergänglich ist. Wir werden geboren und da ist das Baby und dann kommt das Kindesalter und dann die Teenager, ja, dann und dann Jahre, Kinder ja alle, ne? Und dann das Old Age und dann nach deiner Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, kennt ihr alles. Wie sagt Ovis, Pulvis et Umbra Sumus, so sind wir nicht anders als Staub und Schatten. Und das wollen wir nicht wahrhaben. Nein, das ist gefährlich, was der Monte Cristo erzählt. Da ist eine Seele und davon hat er noch nicht erzählt. Und die Seele ist stabil und die ist ewig und die geht entweder in die Hölle oder in das ewige Paradies. Okay, wenn ihr daran glaubt, macht weiter so. Es ist doch interessant, wenn die Leute da auf die See gegangen sind und haben da Seenot gehabt, dann haben sie gemosselt. SOS. Und was heißt SOS? Save our souls. Nee, die waren überhaupt nicht interessiert in die Seele. Die waren interessiert, dass der Körper gerettet wird. So, also mit der Seele und mit dem Körper, das ist auch so eine dubiose Angelegenheit. Aber wie schon gesagt, das Wichtigste ist hier, wir sind rationale Tiere. Rational animals. Und dieses Rationale kommt von dem Mind, von dem Manas. So, in Englisch haben wir das wunderbare Wort mind. Never mind the mind. Ist ja wunderbar, das war die Kautschuk. Kannst du hinziehen, wo du willst. Ich persönlich bevorzuge das Wort Intellekt. Denn Verstand klingt immer so germanisch, so deutsch-eckig. Da stoßt man sich immer dran. Aber wenn das rund ist, das ist viel angenehmer. Ne? So, dieses Intellekt ist natürlich ein lateinisches Wort. Hier ist mein großer Freund, mit dem habe ich gestern den ganzen Nachmittag gesprochen, ich habe sogar Kopfschmerzen gekriegt. und da haben wir über Latein gesprochen und alles. Er ist ja nun davon überzeugt, dass ich noch viel zu lernen habe. Das ist ja jeder Mensch. So, also hör zu. Was bedeutet nun der Mind, der Intellekt? Der Intellekt heißt interlegere. Inter heißt dazwischen. Legere heißt lesen. Zum Beispiel im Kriege, da sind die Leute immer aufs Land gegangen und haben Ehren gelesen. Die hatten ja nichts zu essen, ne? So, lesen heißt einmal das Buch lesen und auf der anderen Seite auch auflesen. Immer eine Doppelbedeutung. Alles, was der meint, der Verstand macht, ist immer eine Doppelbedeutung. Seht ihr, der Intellekt ist etwas, was dazwischen liest. So, ich möchte sagen, auf der einen Seite haben wir die Instinkte. The survival of the animal magnetism, of the animal organism. Und auf der anderen Seite haben wir die Intuition. Intuition, wisst ihr ja selber, intuere, direkt sein, direkt sehen. Zum Beispiel der Sokrates, der sagte, ida uk idos. Das heißt so viel, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber properly griechisch heißt das, ich sehe, dass ich nichts sehe. Und das sagen wir ja auch im Englischen, nicht wahr? Oh, I see. Und das heißt, ich verstehe. So, die Intuition ist etwas Wunderbares. Ich möchte mal sagen, Göttliches. Also, da sieht man einen Menschen und man weiß gar nicht, ja, der versteht. Und den anderen, ja, nur so, der versteht nicht. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Instinkte. Und jetzt ist der Mind, der Intellekt dazwischen. Nun, was ist das denn für dich, was da dazwischen ist? Ja, wisst ihr, unser ganzes Leben ist irgendwie auf ein goldenes Mittelpfad reduziert. Wir haben der Dhamma und das ist der goldene Mittelpfad. Ja, aber der goldene Mittelpfad ist ja degeneriert zu einer Mittelmäßigkeit. Früher war das mal alles schön, hier, wie schon gesagt, Berlin hieß das Spree-Athen. Die Deutschen, die haben immer nach Athen geschaut, wie die ganzen Europäer. Zum Beispiel Paris, das war der Held da in der Iliad, da in der griechischen Mythologie. Und hier, das war Spree-Athen, die Spreeinsel da, die Museumsinsel, wird da alle noch hingehen. Ich bin nicht interessiert in die Museen, das ist alles dead and gone fast. Aber ihr müsst immer sehen, dieses griechische Denken, ob ihr es wollt oder nicht, war dualistisch. So unser europäisches Denken war immer irgendwie dualistisch. Entweder du bist für den Gott, le bon Dieu, oder ihr seid für den Teufel. Und wer eben nicht da passte, nicht wahr, der wurde dann eben anathematit verflucht, nicht wahr? Das kommt auch von Paulus. So, der Intellekt ist etwas, was dazwischen liegt. Und da kommen wir natürlich nun zum Dharma. Das Dharma ist etwas, was sich bewegt. Wir sehen, dass sich alles verändert. Wir werden geboren und wir sterben, wir gehen. So mit der Veränderung, das nehmen wir alle wahr. Manche von den Heim, der Doktor da hat den ganzen Hügel gekauft, jetzt hast du bloß noch den Mittelpfad. So, seht ihr, es verändert sich. Wir erleben die Veränderung. Aber was der Buddha Dhamma nannte, das ist die Mutation, die Umwandlung, den Wandel. Ich bevorzuge das Wort Mutation, also Mutation, ne? Aber im Deutschen haben wir das wunderbare Wort Wandel. So, es wandelt sich, es wandelt alles. Aber auf der anderen Seite haben wir auch, der Buddha wird genannt, der im Wissen und Wandel Perfekte. Wandel heißt hier, der im Benehmen, im Verhalten Perfekte. Es gibt ja viele Leute, die haben ein PhD, ein MA und Gott knows was, aber deren normales Verhalten ist katastrophal. Die hauen ihre Frau da eine runter, sind neidisch auf ihre Berufskollegen, aber sie haben den schönen Doktor. So, hier im Westen haben wir niemals Wert darauf gelegt, den Wandel mit unserem Verstehen in Einsatz zu bringen. Aber beim Buddha im Osten, da sagt man Yatavari Tatakari, Yatakari Tatavari. Was der Buddha sagt, das tut er. Und was er tut, das sagt er. Aber bei uns ist das Tun eine Richtung. Und das Denken eine ganz andere Richtung. Und was wir sprechen, ganz was anderes. So seht ihr, wir sind hier, ob wir das wollen oder nicht, in der Zwickmühle der Dualität. Und ich habe das auch nicht verstanden. Wir kommen hier alle Jahr zweimal, im Frühling und im Herbst, hier den Bodhisattva Tisse zu sehen. Und das ist so wunderbar. Aber wir kommen hier schon lange her. Ich bin hier mal hergekommen, viele Jahre zurück. Da war der Dharmapriya Mahinda hier. Und das war interessant. Er hat mir gesagt, hier in diesem Tempel gibt es mehr zu hören als zu sehen. Dann haben wir gesprochen. Und dann hat er mir erzählt von Cortes und Pizarro, der Conquest of the Incas und die Mayen. Furchtbar. Und das geht alles auf Kosten der Europäer. Dem wurde immer gesagt, dann sind wir eure Feinde. Nein, nicht weiter. Ein kleiner Hering. So, jedenfalls, wir sehen, dass sich alles verändert. Und diese Veränderung, dieser Wandel, und das ist interessant. Wir haben ja sehr viele buddhistische Scholars gehabt, die übersetzt haben. Dr. Dahlke hat übersetzt und der Neumann hat übersetzt und Professor Rice Davis, die Pali Tech Society, wir haben so viele Leute. Aber da war ein Mann, der hat das übersetzt und das war Faust Boehl von Deutschland und Lamotte von Frankreich. Aber einer war dabei von Russland, der Dubatsky. Und der sagte, die Buddhisten werden nicht müde, immer wieder zu betonen, dass das Dharma, das heißt das Leben, dynamisch ist. Dynamisch. Und dynamisch heißt, es verändert sich alles. Da ist nichts, was da bleibt. Und wir wissen das von Abhidhamma, dass alles blitzeckend, alles verändert sich. Nichts. Und das ist ja auch mit Archimedes, der da sagte, gib mir einen Standpunkt und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Aber da ist kein Standpunkt. Wir sehen, dass die Angeln sich verändern, aber wir uns selbst, wir verändern uns auch. So alles verändert sich. So dieser dynamische Aspekt, das haben die Europäer alle vergessen. Denn sie wollten ja Bücher schreiben, ne? Wenn man dann alleine ist, als Mensch da irgendwie da in so einer Klausur sitzt, hier ist ja auch noch so eine Meditationshöhle da unten, ja? Wenn man da sitzt und meditiert, auf Teufel komm raus. Ja, ich habe schon Leute verrückt gehen sehen, ne? So, was soll man denn machen? Wir dann schreiben ein Buch, ne? All the civilized world except some savage nations are governed by books. Wir haben die Bhagavad Gita, wir haben die Dhammapada, wir haben den Koran, wir haben die Bibel, wir haben die Tora, alle haben so ein Buch. Aber diese Bücher müssen ja logisch geschrieben werden, ne? Denn wenn da keine Logik dahinter ist, dann sagt der Mann, ist Nonsens, bitte, ne? Abführen. So sieht er, aber der Buddha sagte klipp und klar, dass Dhamma ist, nicht im Domain der Logik. So, wie schon gesagt, der Pinsidata konnte sehen, hören, aber dann sagte er, nach der sogenannten Erleuchtung, das Auge ist entstanden, das Dhammachakku. Und Knowledge arose, Wissen ist entstanden, Weisheit ist entstanden. Schau mal, wir haben da über diese Polarität gesprochen. Was ist denn der Unterschied zwischen Weisheit und Wissen? Im Computer, da brauchst du nur drauf zu drücken, da kriegt man eine Antwort, ohne eine Frage zu stellen. Tja, das ist Wissen. Ich möchte mal sagen, wir wissen immer mehr von immer weniger. Wir wissen immer mehr von immer weniger. Wir haben so viel Wissen im Computer wie der Google, kann da alles ausmachen. Aber wie kommt das, dass wir keine Allerhands haben? Wie kommt das, dass wir keine Heiligen haben? Ja klar, die katholische Kirche hat einen Haufen Heilige, alle kanonisiert. Aber die werden nicht von allen Leuten akzeptiert. So seht ihr, hier haben wir den Krux, Weisheit. Make wisdom the pursuit of your life on your journey from youth to old age, for nothing is more lasting than true wisdom. But what is true wisdom? Seht ihr, Dalge, hier, also der Dalge hat drei Bücher geschrieben, die für mich sehr wichtig waren. Der Buddhismus als Weltanschauung und der Einführung und der Buddhismus and its place on the mental life of mankind. Der Buddhismus und sein Platz in der geistigen Welt der Menschen. Und er hat immer gesagt, ja, dass ich ignorant bin, also ignorant, unwissend, ne? Dass ich unwissend bin, das glaube ich nicht. Das muss mir jemand sagen. Und ich habe ja 30 Jahre in Asien gelebt, deshalb haben wir uns da kennengelernt. Ja, 30 Jahre in Asien. Ich war in Japan, da meditiert auf Teufel kommt raus, Zen und alles das. Und in Indien habe ich auch Vedanta studiert und so weiter. So, dass wir unwissend sind, das glauben wir nicht. Wir kommen alle in Indien, hier gebraucht man ja oft den Sog, ne? Ihr wisst ja die ganzen Tiernamen, die da einem so an den Kopf geworfen werden. Aber in Indien ist das anders. In Indien, da bist du eben ein Deva, ein Gott. Und sie ist eine Devi, eine Göttin. Ist doch wunderbar, ne? Ja, aber wir müssen uns danach benehmen. Ne? So, mit dieser Ignoranz. Es ist interessant, dass der Buddha in der Paticca Samuppada anfängt und sagt, Avidya Paccha Sankara. Durch Unwissenheit bedingt entstehen die Gewohnheiten. Wir haben doch keine Gewohnheiten. Spinoza sagt, wenn man einen Stein in die Luft wirft und er könnte denken, dann würde er denken, er fliegt durch seine eigene Kraft. Und so ist es mit uns Menschen auch. Wir denken alle, was ich gemacht habe, das haben wir erreicht. Und das habe ich durch mich erreicht. Klar, in einer gewissen Hinsicht haben wir das schon erreicht. Aber es geht nicht ganz so mit uns. So, durch die Unwissenheit bedingt entstehen die Gewohnheiten. Aber jetzt, Avidya, das wurde von vielen Scholern als Nichtwissen, als die Abwesenheit von Wissen bezeichnet. Nein, Ladies and Gentlemen, das Avidya im Buddhismus ist eine aktive Misskonzeption. Und eine aktive Misskonzeption drückt sich aus in der Aktivität. Die Leute können doch nicht still sitzen. Wenn wir still sitzen würden, hätten wir doch keine Probleme. So, auf der einen Seite haben wir das Dhamma, den Wandel, die Mutation. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Aktivitäten. Und unsere Aktivitäten sind alle Karma-bound. Denn was ich tue, da muss ich für gerade stehen. Die Sterne sind das Selbstgericht, die Tat ist frei, die Folge nicht. Gestern sind wir da in Masan gewesen, wisst ihr, da habt ihr da einen wunderbaren Park. Da gibt es einen chinesischen Garten und einen japanischen Garten. Das müsst ihr euch mal anschauen, das ist sehr wertvoll. Und wenn man da zu den Chinesen hinkommt, da steht da geschrieben, Konfuzius, eine große Statue, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinen anderen zu. Und das ist genau das Gleiche, was der Buddha gesagt hat. Don't harm anybody. Füge niemanden Schaden zu. Aber was machen wir? Wir sprechen von der Liebe. Wie könnt ihr jemanden lieben und dann Weltmeister werden? Die Deutschen sind Weltmeister im Export. Momentan war der Weltmeister im Boxen. Und wie ist er da Schumacher, ne? Im Weltmeister im Autofahren da hier. Wenn wir Argus Automobilstrecke da, die Deutschen haben da wunderbare Rennen gefahren. Ja, war fantastisch. So, seht ihr, wenn man jemanden liebt, dann kann man doch nicht Weltmeister werden. Wenn ich Weltmeister werden werde, dann muss ich den beiseite schieben. I have to knock him out. So, seht ihr. Wenn wir genau hinschauen, unser Leben ist eine terrible Kontradiktion. Kontradiktion. Kontradiktion right, left and center. Wir sagen, ja, liebet deinen Nächsten mehr als dich selbst. Und das ist richtig. Seht ihr, das ist so wunderbar. Überall gibt es. Wir haben alle so viel Unterhaltung. Da leidet doch keiner mehr. So, Lydia, mit der Liebe. Zum Beispiel, das deutsche Wort Liebe in Englisch heißt Love. Und das Englische, ich meine Deutsch auch, ist ja, das sind ja alles indoarische Sprachen. Ne? Und das englische Love ist wunderbar. Das kann man nämlich zu dem Sanskrit oder Pali Loba in Zusammenhang bringen. Und Loba heißt Gier. The hair grows gray with parting years, and so the eyes, the nose, the ears, and as the aging seasons speak, one thing is young forever, greed. Also das heißt, das Haar wird grau, ich habe ein paar weniger, die Ochsen geben kein Haar aus, und die Augen werden schwächer, und die Ohren hören nicht mehr alles, aber ein Ding ist immer jung, und das ist der Greed. Wie sagt man im Deutschen Gier? Gier, da haben wir schön, ja. Die Gier, so immer Gier, mehr kaufen, die Propaganda, nicht wahr? Advertisement, kauft mehr. Ich meine, es ist doch interessant, unsere moderne Gesellschaft ist eine Konsumergesellschaft. Stellt euch mal vor, früher hat man den Buddha gehabt, da hat man den Buddha in Stone gekauft und so weiter. Und heutzutage, das Symbol unserer Errungenschaften ist, ein großer Einkaufswagen, ein dicker Amerikaner, und der geht durch den Temple de Commerce, hier, ihr habt ja hier der KDW und Lafayette und der Alexanderplatz, ihr habt ja die Dinger alle, und der kauft ein. Was für ein tragödischer, trauriger Zustand, dass das Symbol so wunderbar dargestellt wird, dass wir einkaufen müssen. Seht ihr, der Buddha ist hingekommen zu einem Stamm, das waren die Kalamas. Und dann haben die Kalamas gesagt, Venerable Sir, hier kommen so viele Philosophen her und die einen sagen das und die anderen sagen das und wir wissen gar nicht, was wir nun glauben sollen. Das sind so viele Contradictions. Ja, das wisst ihr ja auch in unserem Leben, das ist voller Contradictions. Der eine kann machen, was er will, und der andere darf nicht machen. Wissen, wir haben Privilegien, wir haben die Immunität und alles so etwas. So. Dann hat der Buddha gesagt, von allen Lehren, die zu der Vermehrung unseres Lebens führt, wisst, dass sie nicht die Lehre des Erhabenen sind. Von allen Lehren, die zur Einfachheit führen, wisst ihr, dass es das Dhamma ist. Seht ihr, die Einfachheit, wir sind doch keine einfachen Menschen mehr. Wir sind ganz komplexe Leute geworden. Und was ist die Einfachheit? Simplex sigillum veri. Einfachheit, das Siegel des Lebens ist die Einfachheit. Und die Einfachheit ist, der Shiva da eine Patri, und dann ist die Sache erledigt. Und was brauchen wir? Wir brauchen ein Auto, wir brauchen ein Handy, und wir brauchen Geld und Bankaccount. Und was brauchen wir nicht alles? So seht ihr, dieses einfache Leben ist nur möglich, wenn wir erkennen. Und das ist Buddhismus. Buddhismus ist eine Erkenntnisreligion. Wenn ich die Tautropfen da morgens im Gras als Diamanten sehe, dann bemühe ich mich, diese Diamanten zu sammeln. Aber wenn ich weiß, dass es Tautropfen sind, die auch so schön funkeln, dann bemühe ich mich nicht darum. Seht ihr? Die Angelegenheit ist hier ein Entsagen. Aber wenn wir dazu gezwungen werden, durch Gelübde oder durch Gesetze, haut das nicht hin. Sie deferere, efferere. Je mehr ich den Springbrunnen, ich glaube, das ist von Bülow gewesen, je mehr ich auf den Springbrunnen draufdrücke, umso höher steigt er. Druck erzeugt Gegendruck. Und das ist unser ganzes Leben. So, wir sind primär intellektuelle Wesen, die glauben, alles verstanden zu haben. Aber wenn wir jetzt genau hinschauen, was der Buddha versuchte mitzuteilen, dann wissen wir, dass in der Padmajana, Duttamajana, Chaturthajana, in der ersten Jana, Vidhika Vichara, gesagt wird, in der ersten Versenkungsstufe der Meditation, da haben wir noch logisches Denken und rationales Denken. Aber in der zweiten Jana, da gibt es kein Vidhika Vichara mehr. Da ist nur noch Friedi, Sukha, Ekagrata. Und dann nachher in der dritten Jahr...
Die verstehen kein Pali. Friedi, Ekagrata, muss man sagen, einzeln, was heißt
das? Okay, ich erzähle das alles. Das ist bloß... Weißt, jeder Mensch hat da irgendwie so ein Emblem. Und bei mir ist es ein embarrassed Richesse. Ich habe so viel zusammen und weiß immer gar nicht, wie ich das alles anbringen soll. So, jedenfalls, die Meditation, denn gestern hatten wir hier einen Retreat von Meditation. Die Leute denken immer, Meditation ist die Erleuchtung. Erstens mal, der Buddha hat nie von Erleuchtung gesprochen. Das Wort Erleuchtung ist ein völliger Misnomer. Wenn man den Buddha gefragt hat, ja, was bist du denn? Bist du ein Gott? Nein. Bist du ein Avatar? Nein. Bist du ein Engel? Nein. Ja, was bist du denn? Aham Buddha. Je suis éveillé. Ich bin wach. Ja, aber schau doch mal, wenn man von Wachen spricht, dann muss man doch sofort an Erwachen denken. Und Erwachen heißt doch schlafen. Ich muss doch erst mal geschlafen haben, um überhaupt zu wachen. Und so leben wir alle in einer Traumwelt. Wir träumen alle, von vorne bis hinten. Ja, die Liebe lebt auch vom Traum. Das haben wir ja schon gesagt mit der Loba. Seht ihr, dieses Erwachen, man fragt sich, wovon ist denn der Buddha erwacht? Der Buddha ist erwacht von der Traumwelt, von unserem Cyberspace, von unserer virtuellen Wirklichkeit. Schaut ja mal, im Computer, ihr habt ja alle einen Computer, ne? TV, Computer, hier, Printing und so weiter. Da spricht man von der virtuellen Wirklichkeit. Die virtuelle Wirklichkeit ist nicht die aktuelle Wirklichkeit. Ihr seht, es sieht ganz ähnlich aus. Ich möchte mal sagen, zu 95% sieht es sehr ähnlich aus mit der aktuellen Wirklichkeit. Aber die virtuelle Wirklichkeit ist nicht die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist ja das Dhamma, ne? Die Meditation. Und die virtuelle Wirklichkeit ist das, wobei wir dirigiert werden. Wie ich schon gesagt habe, das Auto hat 4 Räder, aber das Steuerrad ist das 5. Und mit dem Steuerrad steuern wir alles. Und wir werden alle gesteuert. Ja. Propaganda. Wir kommen darauf mit Fragen und Antworten. Ich möchte diesen Introduction noch geben. So, diese virtuelle Realität ist heutzutage, ich möchte mal sagen, wir haben die Steinzeit gehabt, wir haben die Age of Enlightenment gehabt und heutzutage leben wir im Alter oder im Zeitalter der Cybernetik, also der virtuellen Wirklichkeit. Und diese virtuelle Wirklichkeit dirigiert alles. Ihr wisst doch selber, zuerst hatten wir die Nazis gehabt, dann haben wir die Stasis gehabt. Bei den Stasis, da war das ganz verrückt, wie den Büchern. Da durftest du nichts mitnehmen und so weiter. Da bist du zu gehen. Wir sind ja immer durchgefahren da. Hier in Dahlem, da ist ja noch so ein Alliiertenmuseum, da könnt ihr noch diesen Waggon sehen, wo wir da immer durchgefahren sind und dann konnte man da. Naja, hier ist das alles. Jedenfalls, diese virtuelle Wirklichkeit ist, wo wir uns befinden. Und die meisten Menschen wissen noch nicht einmal, dass sie absolute Sklaven der virtuellen Wirklichkeit sind. Und davon ist der Buddha erwacht. Ja, aber wie wir schon gesagt haben, da ist keine Logik. Das Dhamma ist nicht logisch, es ist intuitiv. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir davon überzeugt sind, dass wir etwas wissen. Wie ich schon gesagt habe, wenn man jemanden fragt, ja, wo ist denn das? Wie habt ihr das heute erlebt? Ja, ich möchte dorthin gehen zum Bahnhof. Ja, geht mal dort lang. Wie stimmt, warum hier ist dort? Niemand sagt, ich weiß nicht. Sehe, und hier kommen wir zum Sokrates. Sokrates sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Weiß aber trotzdem noch mehr als diejenigen, die nicht wissen, dass sie nichts wissen. So, diese Virtual Reality, da sind wir zu Hause. Und deshalb sage ich, wir Menschen, wir leben Reality Alienated, wirklichkeitsentfremdet. Denn wir haben ja alle Knowledge. Wir wissen ja alle etwas. Niemand wird sagen, ich weiß es nicht. Wir haben alle eine unheimliche Schulbildung und wenn die nicht hingereicht hat, dann haben wir die Volkshochschule und so weiter. Aber das ist alles die Virtual Reality, das ist nicht die Wirklichkeit. Und davon ist der Buddha erwacht. Er wollte weder ein Führer werden, er war kein Buddhist. Und er sagte, wenn jemand zuhört und möchte befreit werden von diesem ganzen Knatsch, wie schon gesagt, wir haben da diese Dhyanas, aber bitte, der Buddha sagt, die vier edlen Wahrheiten, die Menschen sprechen von der Wahrheit, sprich die Wahrheit, sprich die Wahrheit. Okay, Im Abhidhamma, da haben wir die Vyavyahara-Satya und Paramatma-Satya. Ich sage, da sind drei Wahrheiten. Da ist die teuflische Wahrheit, die konventionelle Wahrheit und die absolute Wahrheit. Zum Beispiel Tschernobyl. Oder jetzt zum Beispiel die Amerikaner, die sind ja immer so wunderbar. Ne? Aber die Amerikaner haben die erste Atombombe geworfen. Und innerhalb zwei Minuten waren 60.000 Leute tot. Das haben wir alles vergessen. Ha? Hiroshima, Nagasaki. So, das ist eine Wahrheit. Aber du kannst doch nicht sagen, das ist eine göttliche Wahrheit. Ich kann doch nicht sagen, das ist eine menschliche Wahrheit, obwohl die Menschen das gemacht haben. Oppenheimer, der hat da ganz schön gearbeitet, dass das Ding losging. Und der Einstein, der hat auch noch gesagt, ja, ich bereue das, dieses Wissen von der Atomtheorie da kundgetan zu haben. Dann haben wir die konventionelle Wahrheit. Ich meine, das ist hier ein Tisch und das ist ein Blatt Papier und all den ganzen Kram, der konventionelle Kaffee und Tee und so weiter. Und dann, der Mutter, der hat die absolute Wahrheit. Oder ich möchte mal sagen, die absolute Leere entdeckt. Und wisst ihr, wenn ihr auch nur einmal das erlebt hättet, befreit zu sein von den ganzen Kram, unseren Theorien und Ansichten, der Buddha sagt, wer das Dhamma gekostet hat, getestet hat, der ist davon überzeugt, dass das ganze Sense Pleasure, die ganzen Sinnesdaten, nicht ein Sechzehntel werden. Ich weiß nicht, warum der Buddha Sechzehntel gesagt hat. Aber jedenfalls, wenn ihr das erlebt, wirklich in der Dhyana, also die erste Dhyana, da ist Denken und Rationalisieren. Die zweite ist Priti. Wie sagt man Priti?
Freude.
Nein, es ist nicht Freude. Es ist Rapture. Wie sagt man Rapture in Englisch, im Deutschen? Rapture.
Verzückung.
Es ist auch wunderbar, verzückt zu sein. Und dann kommt Zucker. Zucker ist Happiness, es ist schon so eine gewisse Freude. Und dann nachher die letzte Dhyana, der ist nur noch Ekagrata, also das heißt Konzentration und Equipoise, Equanimity. Aber diese Konzentration muss man sich nicht vorstellen, wenn man jetzt hier so sitzt und konzentriert und die ganzen...
41, ist es nicht?
Nein. Die Konzentration, wovon der Buddha spricht, ist eher ein Konzentrat. Wisst ihr, wenn ihr irgendein Konzentrat geht, dass man das da in das Glas tut und dann verdünnt. Aber nicht dieses verpichte Dasein. Wir könnten natürlich dieses Dukkha, diese Unannehmlichkeit noch mehr erweitern. Aber das ist keine Befreiung. Denn das Ziel...
Das gibt es da ja ein Problem. Ekagata. Man denkt, Eka heißt eins, Gati heißt Gewohnheit, oder? Aber 41 ist falsch. Es ist eine gelassene Konzentration.
Ja, das habe ich jetzt gesagt.
Und das ist für Leute, wer meditiert, das ist sehr wichtig, auch gestern, dass wir nicht so konzentriert, dann kriegt man Kopfschmerzen.
Also, das ist alles gute Training. Aber die Sache ist hier, es ist Attakavacho. Es ist eine purely intuitive Realisation. Der Buddha sagt zum Beispiel, es ist sehr schwer, eine Zielscheibe zu haben und 100 Pfeile zu schießen und nicht einen nicht zu treffen, to miss.
Zu verfehlen.
So, wir schießen 100 Pfeile und kein einziger soll verfehlt werden. Das ist schwer. Und dann sagt der Buddha, das Gleiche ist, wenn wir ein Haar nehmen und, oder 100 Haare und auf Anhieb in das Nadelöhr versuchen einzuführen. Aber viel, viel schwerer ist es zu erkennen, dass all das hier, unser ganzes Leben, uns unbefriedigend ist. Und wie sagen wir im Lateinischen? Quotidiana viscunt. Das Alltägliche verliert seinen Wert. Aber das könnt ihr nicht mit Geboten erreichen und mit Reasoning und mit Willpower. Der Schopenhauer hat ja als seine Tritias war ja die Welt als Wille und Vorstellung. Das geht nicht mit dem Denken. Und das geht auch nicht mit dem Willfahren. Das ist die Intuition, das ist die Einführung. Und wenn ihr das erlebt, wenn ihr erkennt, dass dieses ganze Leben hier unbefriedigend ist, dann werdet ihr dann verstehen, was der Mutter gemeint hat. So, es ist nicht für jedermann. Aber es ist schön. Aber ihr lassen es. Und um dahin zu kommen, muss man erkennen, dass all der ganze Quatsch, alles was wir denken, denn wer viel denkt, sich viel kränkt. Aber das ganze Denken muss fallen gelassen werden. Da müssen wir zum Mittelpfad kommen und dann zum bloßen Anschauen kommen. Und in den Anschauen, in den Erlösten, ist die Erlösung. So, noch einmal, es ist nicht im Domain der Logik. Wir können noch so viele Bücher lesen, bringt uns nicht weiter. Und es ist in der Meditation. Aber nur in einer Meditation der Erkenntnis. Wenn ich mich jetzt dahin setze, ja, dann kann ich, es ist doch interessant, dass diese Mönche alle die Gelübde gehalten haben. Aber die Mönche waren große Bierbrauer und Weinkälterer. Und die haben den Hucker gehabt da. So, also ich meine, die ganzen Religionen, die haben da den Coca gekaut. Aber so, diese Intoxication. Und es ist interessant, dass nur der Buddha und Mohammed diese Intoxication verboten haben. Die Christen, die haben immer schön, in nomine Patris et Filii, Sancti, okay. So, Ladies and Gentlemen, ich habe genug erzählt. Jetzt könnt ihr Fragen stellen. Vielleicht ist etwas klar.
Aber immer noch das Thema, Hauptthema, die gegenwärtige.
Ja, das habe ich doch klargelegt. Es ist nicht im Domain der Logik. Es ist, wenn ihr das erkennt, dass das ganze Leben hier miserabel ist, dann wendet ihr euch davon ab. Und das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Wie die drei Wahrheiten, wie der teuflischen Wahrheit und der konventionellen Wahrheit und der absoluten Wahrheit. Ich meine, ich könnte das ganz einfach sagen. Il voto assolute, die absolute Wahrheit ist das Leere. In der Maxima Nikaya, da steht drin geschrieben, großer Menschenaufenthalt ist das Verweilen im Leeren. Aber wenn wir jetzt von dem Leeren sprechen, hier vom europäischen Standpunkt, oh, das ist teuflisch. Denn nur der liebe Gott ist die Fülle. Aber die Taoisten, die haben das Leere schon erkannt. Denn auch im Christentum, da sagen wir, der liebe Gott hat diese Welt aus dem Leeren erschaffen. Und die Taoisten sagen, aus dem Leeren kommt alles. Aber für den Buddha war es der Prozess der Erlösung. Der Erlösung, der Loslösung von all den ganzen Knacken. I'm sorry, weißt du, man kann da noch viel mehr sagen, aber ihr könnt mal Fragen stellen. Das ist schön.
Ja,
okay.
Über Avidya, das haben Sie nicht zu Ende geführt. Aber das ist kein Unwissen. Soweit ich weiß, das ist ein Gegenwissen.
Richtig.
Also das ist ein Konträr, ein bewusstes Handeln gegen das Wissen.
Richtig, Monsieur. Bitte entschuldigt, ich meine, was ich jetzt erzählt habe, das sollten andere 7 Lectures sein.
Ja, ja.
Das war sehr konzentriert, ja, bitte entschuldigt. Deshalb habe ich Erfahrung gehabt. Im Buddhismus dreht es sich nicht um ein Nichtwissen zu füllen. Denn wie ich schon gesagt habe, wir haben ja alle so viel Wissen hier, ich meine, wenn man sich das anschaut, hier die ganze Bücherei und so weiter. So, in der Paticca-Samuppada, Avidya ist eine aktive Misconception. In fact, es ist eine Aktivität. Das Avidya ist an und für sich das Gleiche, was der Buddha nachher in der Paticca-Samuppada im achtfachen Pfad als Tanna bezeichnet, die Gier. Die Gier ist auf der einen Seite die Sinnlichkeitsgier, das wir haben wollen, nicht wahr, auf die Sinne bezogen, dann auf den Werdetrieb, denn jeder möchte ja der Premier werden, ne, der Premierminister, nicht wahr, das ist ja eine Scheiße drauf, nicht wahr, oder nee, nicht mehr sein. So, durch Unwissenheit bedingt die Gewohnheiten, aufgrund der Gewohnheiten haben wir gewisse Bewusstseinszustände und diese Bewusstseinszustände führen natürlich zur Namarupa. Aber wenn wir genau hinschauen, Namarupa,
da ist ganz klar drin.
Ja, der Name und der Dalke nennt das immer die Geistform. Und dann kommt aus der Namarupa diese Leitane, die 6 Bewusstseine. Das Sehbewusstsein, der Buddha sagt immer, Chakku, Rupa, Chakku Vinyana, Sote, Sante, Sote Vinyana und so weiter. Das Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Denkbewusstsein. Und dann, aufgrund der Bewusstseine, der Sashayatana, kommt es dann zum Kontakt. Wir sehen und hören, haben Kontakt. Aufgrund der Kontakt, die sind die Gefühle, die Sensations. Und die Sensation ist dann natürlich das Ergreifen. Die Kasten, das ist ein großer Unterschied zwischen Upadana Skanda und Skanda. Panchaskanda und Panchupadana Skanda. Und Upadana ist Ergreifen. Aber diese Ergreifung findet statt nur aufgrund der Unwissenheit. Wenn ich jetzt weiß, dann sage ich, na, Sabien, sie sagt, dem Verständigen genügt es. Wenn ich also nicht weiß, oh, komm an, Polygamie, oh, halt, schöne Frauen sind da, oder? Halt. Und dann natürlich mit dem Ergreifen, mit dem Werden und der Geburt. Also an und für sich dieses Avidya requires mehr Erklärung, denn es dreht sich ja alles darum. Aber wie gesagt, es ist hier eine aktive Misskonzeption und diese aktive Misskonzeption führt, wenn wir das richtig verstehen, nicht zur Weisheit, sondern zur Salvific Wisdom, zu dem Heilsamen, zu der heilsamen Weisheit. Und diese heilsame Weisheit ist eben im Erlösten ist die Erkenntnis der Erlösung. Und da wollen wir hin. Wir wollen nicht eine neue Philosophie aufstellen, denn was after all ist Philosophie? Philosophie ist das. Somewhere and ends nowhere.
Ich konnte mit Christo, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die Logik und das Denken und die Emotions im Buddhismus ziemlich schlecht weg. Ich frage mich nur, wie können Sie so einen großartigen Vortrag halten, ohne zu denken, ohne Logik, ohne Emotions?
Monsieur, ein kluger Mann widerspricht einen anderen. Aber ein weiser Mann widerspricht sich selbst. Je suis un énigme pour moi-même. Ein lebendiges Paradoxum. Und das ist das Interessante, dass der Buddhismus immer zu den Paradoxen gekommen ist. Aber in der Logik haben wir auch die Paradoxen. So, ich meine, es dreht sich hier nicht, dass etwas schlecht wegkommt oder gut wegkommt. Wir hier im Westen, wir haben immer die Tendenz, alles einzuhalten. Das ist gut und das ist schlecht. Entweder du bist ein Katholiker oder du bist ein Protestant. Entweder du bist ein Terrorist oder du bist ein Friedensfighter. Aber darum dreht sich hier nicht. Das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist die Erlösung. Und ich sage nur, dass wir mit unserer Logik und dem ganzen und der ganzen westlichen Zivilisation, denn Zivilisation ist nichts anderes als Komplikation, mit unserer Komplikation nicht weitergekommen sind. Wie ich schon gesagt habe, alle großen Religionen sagen, wir dürfen nicht töten. Und was machen wir? Wir haben nur getötet. So, hier ist es. Es ist interessant. Es tut mir leid. Also, da ist noch so viel zu sagen, aber ich kann das nicht alles in einer Stunde zusammenbringen. Das ist Teleskop, das geht nicht. Schaut mal, wenn wir jetzt genau hinschauen, diese Erkenntnisse, die wir haben, gewiss haben wir hier im Westen viel erreicht. Wir sind zum Mond hochgegangen, wir haben die Dampfmaschinen, heute Morgen haben wir da gesehen, im Südgelände, da im Südkreuz, da haben sie noch so eine alte Lokomotive, Mann, so ein großes Ding. Und dann haben die da 50 Dinge, was da mal los gewesen ist, ich stelle mir das immer vor. So was wir erreicht haben, dann zum Beispiel die Laserbeams. Die Laserbeams, das hat man total missbraucht. Der Mensch hat alles, was wir wissenschaftlich erarbeitet haben, missbraucht. Es wurde immer wieder zur Zerstörung, zur Tötung gebraucht. Und deshalb hat der Mutter, wie ich ja versuchte zu erklären, erkannt, all das, was wir sehen, hören, wissen, führt uns nicht zum Happiness. Und das ist, was wir wollen. Ne?
Das ist das Punkt.
Ja.
Wir machen sehr vieles, aber wir können immer noch nicht von unseren Anhaftungen loslassen.
Ja, diese nicht ganz Anhaftung, aber unsere Erkenntnis. In dem Moment, wo wir sagen, ich weiß, da sind wir schon nicht mehr drin. Wer hat dieses Wagnis? Zum Beispiel früher in den Büchern, da haben sie immer drin geschrieben, sapere aude, wage es, weise zu sein. So, Weisheit ist etwas, das kommt nicht wie Regentropfen vom Himmel. Die Weisheit ist etwas, wo ich einen Kalyana Mitra brauche. Kein Guru.
Eine edle Freund. Kalyana Mitra heißt edle Freund. Sehen Sie, der Buddha hat nicht als Guru genannt, sondern hat Leute gesagt, nehmen Sie einen edle Freund, der wird Ihnen helfen. Viele, die Hindus und viele sagen, gehe zu Guru. Buddha hat nicht gesagt, geh zu Guru. Buddha hat gesagt, so ein edler Freund. Ein Freund, auch in schlechten Zeiten mit Weisheit und aktive Hilfe dabei sind. Er wird helfen. Das war Buddhas.
Ja, aber wie ich schon gesagt habe, bei Buddha kam es darauf an, seid ihr wirklich sensitiv genug, um diese feinen Vibration wahrzunehmen. Der Buddha konnte nicht jeden überzeugen. Da hatte er zum Beispiel die Vajjayans. Die Vajjayans, das war eine Republik. Ich war Kosalava King, Maharaja King da. Ich war, da ist der Buddha hingegangen, die haben sich da gezankt. Und dann haben die Mönche gesagt, der ehrwürdige Gautama, der möge seine Wege geben, wir werden unser Angelegenheit schon selber schlichten. So, ich meine, Prinzipien negantem nunis disputandum. Wir brauchen gewisse Prinzipien, gewisse Erkenntnisse, die notwendig, damit wir einander verstehen. Wir können doch jetzt nicht Griechisch sprechen. Wenn wir Griechisch sprechen, dann versteht keiner mehr. Wir müssen uns hier auf Deutsch beschränken. Ich wollte euch ja an und für sich noch ein schönes Poem erzählen, was an und für sich die ganze Lehre des Buddhas auf einen Punkt bringt. Zum Beispiel Goethe, ne? Faust. Mein Ruhm ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer wieder. Wo ich nicht habe, ist mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergessen. Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt. Mein Ruhm ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm nur schaue ich zum Fenster hinaus. Nach ihm nur gehe ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seine Augen weit. Mein Ruhm ist hin, mein Herz ist schwer. Ach so, und dann kommt, ach, und seiner Rede Zauberfluss, sein Händedruck und ach, sein Kuss. Mein Ruhm ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin. Ach, könnte ich fassen und halten und küssen ihn, so wie ich wollte. An seinen Küssen vergehen sollt. Bitte, an seinen Küssen vergehen sollt. Das ist Buddhismus. Vergehen. Nirode.
Nirode. Ja, aber. Okay. Und solange du das nicht hast, diese Stimmbundwerte,
richtig.
Du ein trüber Gast auf der dunklen Erde, da ist das auch Buddhismus?
Ja, es spielt keine Rolle. Ich bin davon überzeugt, dass die weisen Leute sich alle verstanden haben. Die weißen Leute, ich habe da Hebräu-Leute kennengelernt, ich habe Hindu kennengelernt, ich habe Chinesen kennengelernt. Wenn da ein Fünkchen Weisheit war, ach, das war ein Vergnügen. Sag mir dieses Homo Doctor Viveris Cogitare. Für einen gebildeten Menschen heißt Leben denken. Ja, Monsieur, das ist doch nur ein Teil der Angelegenheit. Jede Münze hat eine Rückseite. Ich bitte euch, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen euch erheben. Die östliche Weisheit ist etwas anderes. Die östliche Weisheit ist Intuition. Die westlichen sind Denken. Ex Oriente Lux, ex Occidente Lex. Wir glauben immer die Lex. Die letzten Gesetze sind doch dauernd überschritten worden, gebrochen worden. Minima non curat praetor. Um Kleinigkeiten kümmert sich nicht. Das ist eine Bagatelle, eine Lappalie. Ja, bitte.
Also, ich würde mal sagen, dass Buddha ganz sicher meinte, Denken ist was Wunderbares, nur ob wir es vergöttern, das ist die entscheidende Frage.
Ja, das ist eure Meinung, ich habe nichts dagegen.
Und was wäre ohne die Lex?
Da hätten wir das Dharma. Inter arma silent leges. Im Waffenlärm schweigen die Gesetze. Eben. Wir haben doch das alle erlebt, dass die Gesetze von den Großen immer gebrochen wurden. Die kleinen Leute werden gefangen, die müssen bezahlen, Hartz IV Empfänger und der Ackermann, der kriegt 54 Millionen im Jahr.
Aber die Aussage richtet sich nicht gegen die Leges, gegen die Gesetze, sondern gegen die Armas,
Monsieur,
gegen die Waffen.
Monsieur, der ganze Buddhismus, ich möchte mal sagen, das Dhamma, dreht sich im Grunde genau um ein Objekt. Wir müssen von unserer Nationalität, von unserer kleinen Karriere wegkommen und Weltbürger werden. Kosmopolit. Und als Kosmopoliten kann ich mir das nicht leisten, irgendeine Religion zu unterstützen oder eine Partei zu unterstützen. Denn das englische Wort Party und das deutsche Partei bedeutet ein Teil. Aber ich spreche vom Ganzen. Purnamana, Purnamadam, Purnamana, 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 der Jesus hat schon einige Inspirationen gekriegt vom Buddha, der hat ja 500 Jahre später geredet, ne? Es ist eine Tatsache, dass der King Asoka, es ist interessant, der große Onkel vom Tisse hier, der das hier gekauft hat, Asoka Virata, den Namen hatte von dem großen König in Indien, Asoka, und Asoka ist das, was ihr in Potsdam habt, Sanssouci, ohne Sorge. Und dieser Asoka hat 200 vor Christi seinen Sohn und seine Tochter hingeschickt als Emissaries nach Ceylon, um das Dharma dort zu bringen. Aber zur gleichen Zeit hat er auch Emissaries nach China geschickt.
Asoka heißt Sanssouci, ohne Sorge.
Ja, richtig.
Das Name Asoka heißt ohne Sorge.
Richtig. Naja, Nomen est Omen, das ist, ich treibe mich da nicht rum, das spielt alles keine Rolle. Aber das Wichtigste ist, dass wir 200 vor Christi schon Bestrebungen hatten, dieses Dharma, diese Universalität, diese kosmopolitische Haltung den Leuten nahezulegen. Aber was sind wir? Wir sind kleinkariert erzogen. Du bist der Preuß, ich bin in München gewesen und da stand da dran, it's nice to be a Preuß, but it's higher to be a Bayer. So, hier habt ihr das, wenn ihr da hinkommt, ja, da sind die Preußen und da sind die. Und hier mit Brandenburg in Berlin macht euch schon das Theater. Jetzt der schöne Flugplatz, Tempelhof, ist weg. Weil der da in Brandenburg einhaben will. Ne? Naja, spielt keine Rolle. Es dreht sich hier darum, von unserer Kleinkariertheit wegzukommen. Und diese Eleganz eines Kosmopoliten. I can't afford to have a party, you know? Dieses kleine Ding da. Und Oscar Wilde sagt, Politik ist the last of the scoundrel. Die Politiker sind doch alle Gauner.
Warum haben wir Schwierigkeit, universal zu denken?
Weil die Leute zu viel denken. Weil das Denken ist, ich bin da nicht gegen das Denken, aber es sollte intuitiv sein. Schaut mal, habt ihr hier eine Dabuba. Hier unten, da ist noch von hier unten auch. Wisst ihr, die Buddhisten haben die Dabubas, das sind die Pyramiden der Buddhisten. Und wenn ihr genau hinschaut, dann ist da unten ein Square. Also viereckige Basis. Ne? Und dann kommt da diese Art Käseglocke, der Wassertropfen und dann die Flamme oben und dann oben der Rondel. So, das sind die vier Elemente. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und wenn man genau hinschaut, die Erde, das ist der Körper. Und der Wassertropfen, das sind die Gefühle. So, die Emotions, die spielen eine große Rolle an das Denken. So, wenn jetzt die Intuition, das intuitive Denken, das rationale Denken beeinflusst und das rationale Denken die Gefühle beeinflusst und dann den Körper, ja, dann haben wir Gesundheit. Arokya Parmalabha, Santuti Parvandanam, Visasa Parvanyati, Nivanam Parvam Sukham. Nicht krank zu sein ist eine der größten Gaben. Und dann haben wir gesagt, Santuti, zufrieden zu sein ist einer der besten Zustände. Visasa Parmanyati, Confidence, Vertrauen zu haben. Wir haben doch kein Vertrauen mehr. Die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Banken. Okay.
Aber haben wir denn hier im Westen überhaupt noch eine Chance, diesen Weg zu gehen? Weil ja immer mehr kommt. Es wird immer virtueller, es wird immer mehr unsere Sicht zerstückelter.
Sehr gut.
Und die Anhaftungen sind so viel. Haben wir denn?
Madame, das ist eine sehr pertinente Frage. Denn ich habe da oft darüber nachgedacht. Also ich persönlich mache ja einen Unterschied zwischen Buddhism und der Dharma. Ne? Das Dharma, wie schon gesagt, ist die Mutation, die Umwandlung. Und ich bin davon überzeugt, dass der Buddha, solange er hier noch auf dieser Erde wandelte, wirklich schon einen Einfluss hatte. Aber nach dem Demais, da hatten wir das erste Council. Und dann haben die Leute schon abgestimmt. Ist das, was der Buddha gesagt hat? Nein, das hat er nicht gesagt. Da wurden schon gewisse Lehrreden abgeschafft. So, ich persönlich bin davon überzeugt, dass es wahnsinnig schwierig ist. Denn wir hier, wir sind unheimlich indoktriniert. Entweder du bist either you're hot or you're cold, don't be lukewarm. Entweder du bist ein Katholik oder ein Katholik. Entweder du bist ein Ossi oder ein Messi. Und unsere Politiker, das sind ja die größten Gauner. Die Politiker haben ja die ganze Welt polarisiert. Wir hatten hier die Ostis und die Westis und dann in Amerika haben wir die Demokraten und die Republikaner und dieser arme Obama, der muss jetzt den ganzen Mist raus, auch gerade richten, den der Bush gemacht hat, nicht wahr? Dann, ich meine, wenn wir nur mal die buddhistischen Countries angucken, Sri Lanka, Ceylon, Burma, Thailand, das sind buddhistische Countries, das sind genau die gleichen Kriege. So, die Buddhisten selber haben es nicht verstanden. Ja. Was können wir denn von den anderen Leuten erwarten? So, es dreht sich hier, das damals zu verstehen, dass sich alles verändert. Und wenn sich alles verändert, ja, ladies and gentlemen, dann werde ich zum Zuschauer.
Der Buddhisten sind in eine Kulturbuddhismus gegangen und nicht in der Weg Dhamma. Wir haben die Kultur entfernt die Dhamma weg. Aber die Kultur gibt Stolz. Die Dhamma.
Als ich das erste Mal nach Ceylon kam, ne, das war der Garten of Eden. Das war ein Tropical Paradise. Blauer Himmel, die Vegetation und alles. Die Leute waren happy, das war fantastisch. Und dann die Politiker, die haben alles kaputt gemacht. Ich habe euch noch gesagt, ein Wissenschaftler versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Und ein Politiker versucht, das Mögliche unmöglich zu machen. Und da sind sie alle gleich. Ob das Bush ist, der Bush, den sollte man da mal vor das Gericht bringen. Schaut ihr mal, ihr müsst euch mal vorstellen, wir sind alle so verrückt, Führer zu haben, Leaders zu haben. Ne? Führer befehlen, wir folgen dir. Was hat der alles angerichtet? 50 Millionen sind draufgegangen, 50 Millionen Tote in dem Zweiten Weltkrieg. Dann kam Stalin, der hat noch mehr drum gebracht. Hände falten, Köpfchen denken, immer nur an Stalin denken. Ja, der wurde dann auch vergöttert. Und was ist die Gulag? Das ist das gleiche wie ein Konzentrationskampf. Und dann 15 Jahre nach dem totalen Zusammenbruch, nach 1945, 1960, da kam Mao Zedong. Und der hat die Cultural Revolution eingeleitet. Ja, aber das muss bezahlt werden, der ganze Schießbreit da, das vom besten Farm. Und der hat das mit der Agrikultur, die Leute, die wurden zu Tode geprügelt, wenn die Nahrung gespeichert haben. Und wie war es mit Mao Zedong? Der wurde verbessert. Ich bin jung, mein Herz ist voll Schwung. Soll niemand mehr wohnen als Mao Zedong.
Der Buddha haben wir auch verbessert.
Ja, exactly. Ja, aber hier ist ein großer Unterschied. Der Buddha haben, you know, also der hat nichts gewollt. Der hat ohne Geld gelebt, ladies and gentlemen. Ohne Geld. Das ist eines der Prinzipien. Ja, du rufe Ratsche, Patika, nach ihrem Manisikab, wenn sie mal hier haben. Ohne Geld gelebt. Und heutzutage, was ist unser Gott? Mammon.
Komm an, yes. Eine Frage, wie siehst du das denn mit den Gewohnheiten? Also ich meine, du hast auch gewisse, oder wir alle haben Gewohnheiten, warum die denn übel sind nach Buddha, wie du es ausgedrückt hast?
Ich habe gelernt, ich habe immer zugehört, was weise Männer mir gesagt haben. Und wenn die mir gesagt haben, zum Beispiel habe ich einen Lehrer in Indien gehabt, und wenn, der hat niemals gesagt, du bist falsch, that's wrong, der hat auch nicht gesagt, you are mad. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Die Gewohnheiten können geändert werden.
Ja.
Das ist der große Unterschied. Ich kann meinen Gewohnheiten freien Lauf lassen und dann mich genauso trottelig benehmen wie jeder andere. Oder ich kann sagen, oh, hier ist der Mensch, Swami Vahamsa. Guck mal hin, er ist total intakt, mich in den Bubangama ewig lächelt. Und kann das ändern. Das ist das ja. Das Dharma ist nicht nur schlecht. Das Dharma ist Beweglichkeit. Und ein schlechter Mensch kann gut werden. Und ein guter Mensch kann sehr schnell schlecht werden. Die Wirklichkeit ist etwas, was sich täglich verändert. Und es ist nur durch Achtsamkeit, Samasati, durch Sati, dass wir der ganzen Sache Herr werden können. Provided wir wollen Herr über die Situation werden.
Aber bei den Gewohnheiten müssten wir ja auch unterscheiden zwischen guten und zwischen schlechten. Das sind jetzt wieder ethische Wertungen. Aber wenn wir nicht bestimmte Gewohnheiten hätten und jeden Akt als neue Entscheidung treffen müssten, dann könnten wir überhaupt nicht leben.
Korrekt. Shakespeare sagt, there is neither good nor bad, but thinking makes it so. Was wir gut und schlecht nennen, ist doch eine Angelegenheit des Denkens. Was für den einen Terrorist ist, ist für den anderen ein Friedenskämpfer. Es ist doch unsere geistige Haltung, die das Ganze entscheidet. Und das ist eben das Dharma. Das Dharma ist die Wirklichkeit, die jeden Moment sich verändert. So, und das ist wie auf dem Trapez wandern, ne? Habt ihr das mal gesehen? Damals habe ich das gesehen. Da sind wir hergekommen, hier nach Berlin. Und dann hatten sie den Zoobunker. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt. Da hatten sie einen Seil gespannt, da am Zoo. War der große Zoobunker, die Kleider. Und das waren natürlich Menschen, Tiere, Sensationen. Und da ist da einer rübergegangen, ich weiß nicht, über bestimmt 200 Meter. Und dann auch noch mit dem Velo darüber gefahren. So und so ist das. Ganz achtsam sein. Aber das sind wir nicht gewöhnt. Wir brauchen Kaffee, wir brauchen Alkohol, wir brauchen Drogen. Wir lieben uns zu berauschen. Und die Worte sind die größten Drogen, die es gibt. Der Buddha und Mohammed, das waren die Einzigen, die gesagt haben, ihr dürft keine Intoxikants nehmen. Ja, wer macht's denn?
Es gibt auch eine andere, die flexible Realität, ja, die mit der Gegenwart zu verharmonisieren, man braucht die Gewohnheiten zu entfernen. Weil die Gegenwart ist immer wieder ein Prozess.
Richtig.
Man flexibel sein und Gewohnheit blockiert, die mit der Gegenwart zu harmonisieren, dann ist die Dhamma kaputt. Die Fähigkeit einer Arhat ist er messen nicht. Er misst nicht gut und schlecht, aber er hat seine Gewohnheiten.
Es ist interessant mit den Gewohnheiten. Ne? Wir wissen ja gar nicht, dass wir die Sklaven der Gewohnheiten sind. Wir wissen das gar nicht. Wir sind erstens mal so davon überzeugt, dass wir etwas wissen. Und Sokrates sagte, Ida Gitus, die weiß, dass sie nichts weiß. Ne? So, wer hat die Möglichkeit oder die Courage einzugestehen, dass wir nichts wissen und dann nicht den Gewohnheiten gemäß zu handeln? Immer in der Achtsamkeit. Und da muss man natürlich entsagen. Aber wenn ich jetzt natürlich der Erste sein will oder Weltmeister werden soll, dann muss ich die Gewohnheiten auch unterstützen.
Der Herr Albert Speer sagte, wir denken, was wir wollen, ja, was...
Nein. Albert Speer, das war dein Freund. Ich schätze den, der war interessant. Der ist da in Nürnberg dahin gegangen zu dem Dreier, zu dem Gerichtshof und dann hat er gesagt, die Menschen sehen nur das, was sie sehen wollen. Und die Menschen... erkennen nur das, was sie erkennen wollen. Wir haben da alle unsere voreingenommen, das sind die Samskaras. Die Samskaras sind doch nicht nur in der bewussten Welt, die kommen doch von dem Unterbewusstsein. Stellt euch mal vor, ihr lernt eine Sprache. Und wenn ihr da jetzt irgendwie einen falschen Ausdruck gelernt habt, das ist unheimlich schwer, das gerade zu bieten. Immer wieder kommt man auf denselben Drehtür zurück. Die Gewohnheiten sind der Mensch, ist ein Gewohnheitstier. Und von diesen ganzen Gewohnheiten befreit zu werden, gehört natürlich zunächst einmal die Einsicht dazu, dass ich nichts will. Nichts wollen, nicht sollen, sondern im vollen Tollen ohne zu rollen.
Ja, aber Pachupanna, kann man das ein bisschen erzählen? Die Pachupanna heißt, die gegenwärtige Situation zu harmonisieren. In die NATO, da war eine Strategie. Flexible Response. Flexibel zu respondieren, das heißt schnell den Gegenwart anpassen. So, Gewohnheit blockiert das. Und unsere Gewohnheiten kann nicht gut sein, weil sie sind alles durch Augen, Nase, Mund und Ohren ein Genussmittel. Und das ist das, was er gesagt hat, Avidya, ein aktives Missverständnis.
Es ist interessant, in Ceylon, die Theravada-Tradition, die sagt, wenn ein Layman, also da macht man immer einen Unterschied zwischen Mönche und Laienfolger. Wenn ein Layman, also ein normaler Sterblicher, das Dharma realisiert, dann muss er der Sangha beitreten. Ja. Innerhalb von 7 Tagen. Und wenn er das nicht tut, dann stirbt er. Als ich das erste Mal gehört habe, da habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Warum soll ich unbedingt Mönch werden? Heutzutage bin ich davon absolut überzeugt, dass es stimmt. Wenn man nämlich das Dharma leben will, und wir versuchen das, ich versuche das, dann ist es wahnsinnig schwierig, in dieser verrückten Welt zu leben. Denn man hat ja sofort Opposition. Wenn ich irgendwas sage, dann kommt ja so, sie haben immer, das ist, es ist immer das Gleiche, wenn ich das verstanden habe. Deshalb hat ja hier Dr. Kordalje diesen Tempel hier envisaged, wo die Leute hingehen können und können das buddhistische Leben führen. Wir brauchen eine Oase, einen Platz, wo wir nicht angerempelt werden, wo wir nicht mit den Ellbogen kämpfen müssen. Der Papst wird doch nur ein Papst, wenn er Ellbogen feiert hat. So, wir wollen alle etwas werden, entweder Papst oder König oder Premierminister oder die Wahl gewinnen oder so ein Quatsch. Aber wenn ich jetzt das Dharma erkannt habe und wenn ich das Dharma erlebt habe, ich meine, der Buddha wird ja immer kurzweilig sitzend in der Meditation dargestellt, wenn ich das mal erlebt habe, dass ich dort sitzen kann, aber die meisten können ja nicht kurzweilig sitzen. Die haben schon einen Pain in the neck, right? Und wenn ich das kann, wenn ich da sitze, und völlig selbstvergessen, in sich selbst vergessen, deshalb habe ich ja Gretchen zitiert, vergehen soll, völlig vergehen, nicht mehr existieren. Hier, hier sind die Ringe. Seht ihr, ich habe hier, ich sage, das ist für mich die Quintessenz vom Dharma. Es ist in fünf Sprachen. Als der Buddha angefangen hat, zu Leuten zu reden. Da gab es keine Regeln. Für 20 Jahre gab es keine Regeln. Der Buddha hat gesprochen, Sapienti Sat, dem Verständigen genickt ist, und die Leute haben das verstanden, die waren happy. Löwe sind rien.
Das muss man, die Buddha hat kein einziges Regel gehabt vor 20 Jahren. Kein einziges.
Seht ihr, in Pali ist das Sabbe Bhavasa Akaranam Kusadasa Upasambhata Satchita Pariyode Panam Etangunan Sasana. Ich habe das neu übersetzt. Im Deutschen, niemanden Schaden zuzufügen und heilsames Handeln bewirken. Einsichtsvoll sei ein verständiger Geist. Wahrhaftig, so ist die Buddha-Lehre. Stellt euch mal vor, niemanden Schaden zuzufügen. Ich töte keine Moskito und ich töte auch keine Ratten. Und was machen wir? Wie ich schon gesagt habe, wenn wir Weltmeister werden wollen, dann müssen wir doch unsere Gegner aus dem Weg räumen. Und heilsames Handeln, wie schon gesagt, füge niemandem Schaden zu. Was du nicht willst, dass man dir tut, dass man den anderen Leuten auch gewähren lässt. Lass die doch ihren Islam da machen, sollen sie doch da ihre Minarette auf, dann sieht doch schön aus. Aber da ist jetzt ein großer Streit, du darfst keine Minarette mehr haben. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, meine eigene Schwester, die hat gesagt, ja, das ist ja unerhört, dass die sich da aufregen, wir dürfen hier keine Minarette mehr haben, wir wollen hier keine Minarette haben, wenn wir da eine Kirche in Saudi-Arabien aufstellen wollen, dann regen die sich auf. Ladies and Gentlemen, wie ist der weiße Mann vorgegangen? Der weiße Mann hat überhaupt keine Rücksicht genommen. Ich habe hier ein Plakat gesehen. Helft den armen Kindern von Sri Lanka, Ceylon. Und dann haben sie alle gespendet. Und was haben sie gemacht? Das Geld wurde hingebracht nach Colombo. Und wenn du an Gorlrot Land gehst, dann hast du eine Kirche nach der anderen. Die Europäer sind doch brutal vorgegangen. Die haben doch niemals Rücksicht drauf genommen. Und jetzt machen die das Gleiche. So, hier noch einmal, das ist, wenn ihr das wollt, hier, hast du da noch so ein paar Dinge? Hier, das ist die Quintessenz von allem, das ist in Pali und in Deutsch und in Englisch. In Englisch ist noch schön, never do harm to anyone and thus doing wholesome actions, having an understanding mind, that is the Buddha teaching. Und niemanden Schaden zuzufügen, das ist nicht so einfach, denn wir haben da die Reaktionen.
Aber diese goldene Regel, die
gibt es
doch eigentlich in jeder Religion.
Ja, Monsieur, das ist true. Aber ich habe ja zu Anfang gesagt, niemand befolgt es.
Ja,
wenn ich jetzt aber die Erkenntnis habe, wenn ich jetzt die Erkenntnis habe, dann ist das anders.
Jeden Augenblick tötet meine Menge kleine Tiere, bei jedem Atemzug.
Aber nicht bewusst.
Nicht bewusst, aber dadurch, dass du lebst, dadurch tötet es
mich. Darf ich eine letzte Frage stellen? Hallo. Monte Cristo.
Das ist die Quintessenz. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also ich persönlich habe das. Der kann man sich leben lassen, der wird nicht falsch. Und die Leute sind in die Vorstellungswelt. Jeder hat seine Vorstellung, das ist ein guter Mensch, das ist ein schlechter Mensch und so weiter. So, wir leben in einer Welt, das ist das nicht. Wir brauchen solche Plätze hier, wo die Leute leben können. Wo die Leute wirklich so sagen, first and foremost is it essential that the people can sit on the floor. Kreuzbein, ich hätte mich gerne hier hingesetzt, Kreuzbein, ich habe so einen Stuhl, kann man nicht wirklich. Wir sitzen, wir haben zu Hause keine Stühle. Und dann sollten die alle Vegetarier werden. Denn dieses ganze Fressen da von den Tieren Kadaver einzuleihen, das ist nicht Dharma. Und dann sollte man natürlich auch ein bisschen meditieren. Man sollte da, ich meine, wir hier, wir leben in der Dualität, ne? In Aliyota wird schwarz oder weiß. Aber die Chinesen, die haben immer schon gesagt, da ist eine aktive Phase des Lebens und dann ist eine passive, das heißt Schlaf. Aber ein Drittel bleibt über und das sollte man der Muße sich widmen. Und natürlich, wir haben schon wieder daraus gemacht, Muße, Müßegang ist allerlast anfangen. Ja, das ist nicht so, das ist nicht so. Die Muße ist etwas ganz anderes als Müßegang. Sagen wir haben sie wieder
Ja,
bitte. Und zwar zu Kaiser Ashoka.
Ja.
Der wird ja gerne heranzitiert, um bezeugen zu können, auch historisch, dass es über einen relativ langen Zeitraum auch gelungen ist, eine relativ große Anzahl von Menschen zum Dhamma zu bewegen.
Ja.
Und zwar so, dass es auch sichtbar war innerhalb der Gesellschaft, die Leute haben das reflektiert, sogar andere Länder, angrenzende Länder,
richtig,
haben sich danach gerichtet. Jetzt habe ich mich gefragt, woran mag das liegen? Sicherlich in erster Linie an der Ausstrahlung, die dieses Dhamma an sich schon hat und an Überzeugungskraft auch hervorbringt. Aber kann es auch sein, dass es vielleicht auch ein wenig daran lag, dass er war ja in seinem beginnenden Leben oder in einem erwachsenen Leben auch ein großer Eroberer zuvor gewesen und ist wohl auch ziemlich vehement gegen Andersdenkende vorgegangen. Und er hatte ja also dadurch auch, glaube ich, einen sehr großen Respekt oder vielleicht auch sogar Furcht gegenüber anderen Leuten erzeugt. Und kann es sein, dass die Leute dann auch gedacht hatten, naja, wir halten uns lieber jetzt daran, was er jetzt beschlossen hat, ehe er sich anders überlegt?
Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Es ist eine Tatsache, dass er sogar auch viele Leute umgebracht hat. Denn in damaligen Zeiten, da hatten die einen Haufen Brüder und Schwestern. Und da war einfach jeder interessiert, dass keine Rivalen auf den Thron kommen. Also der hat da schon in seiner Familie auch ziemlich viel gewusst. Und dann hat er eine Schlacht geschlagen in dem heutigen Orissa. Das ist da unterhalb von Kalkutta. Und dann hat er das Gemetzel gesehen. Und nach dieser Schlacht hat er von einem buddhistischen Hamdur, von einem buddhistischen Mönch, sich bekehren lassen und hat gesagt, nein, Ahimsa Paramo Dharma. Das Dharma wird auch genannt Ahimsa Paramo Dharma. Das Dharma bedeutet Gewaltlosigkeit. Und dann hat er das wirklich bis zu seinem Tode gepflegt. Und wenn ich ein gutes Beispiel setze, stell dir mal vor, der Busch hätte ein gutes Beispiel gesetzt. Was wäre das für ein wunderbarer Glücksfall gewesen? Und er ist darin gegangen nach Irak. Drei Irak-Krieger haben sie damit. So, deshalb bin ich ja gegen diese Führer, gegen diese, wie sagt man dazu, politischen Leiter oder wie man das nennt, auch die nun Könige heißen oder Premier oder Präsident, das ist der gleiche Quark. Die sind keine guten Vorbilder. Und er hat wirklich ein Vorbild gelegt. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, und im Lateinischen sagen wir verba docent exempla trahunt. Die Worte belehren und die Beispiele ziehen mit. Und dann kommt die nächste Stufe. Exemplar Dutzend. Die Beispiele belehren uns. Und dann kommt natürlich die Kehrseite. Exemplar sunt odiosa. Beispiele sind hassenswert. Denn wenn du immer sagst, ja, dein Bruder ist besser. Ja, dein Vater war so und du nicht.
Vergleiche.
Ja. Nein, da ist was Wahres dran.
Aber Buddha hat auch gesagt, sive sparke mara bello in Latein, aber in buddhistischer Lehre heißt das, sollte man eine Schlange Frieden sein, ihr muss mit einer, die Schlange soll eine Achtung halten, ja, mit eine Attacke zustand. Also Buddha hat gesagt, Gewalt, der Staat muss Gewalt ausüben, dass die Räuber nicht die Überhand gewinnen. Hat der Buddha gesagt?
Also pass auf, diese ganzen Präzepte, das ist alles Buddhische, da können wir drüber streiten und ihr könnt das machen. Ich will niemanden bekehren. Das darf man, die Lehre, weder zureden noch abreden, lediglich zeigen. Und so bin ich davon überzeugt, wenn ihr das alle versteht, dass dieses Leben miserabel ist, wenn man die Politik anschaut, wenn man die Religion anschaut, wenn man die Ökonomie anschaut, die Kriege, das ist appalling. Und wenn man das erkannt hat, dann zieht man sich zurück, Entsagen. Und dieses Entsagen führt dazu, dass man sich dahin setzt und ohne Handy und ohne Tape-Recorder und ohne TV leben kann.
Wie sehen Sie denn die Chance, dass es mal eine sehr große Anzahl von Menschen...
Nein, hör zu. Ich habe das von vornherein gesagt, Pachatam Vidi Dabumi Nudi. Jeder weise Mann muss das für sich selber realisieren. Ich halte überhaupt nichts von diesen Beispielen. Schau dir mal, ich habe ja einige Beispiele genannt, ne? Zum Beispiel unser großer österreichischer Freund Adolf und Stalin und Mao Zedong, die haben alle große Sünden begangen. Aber schau mal, heutzutage haben wir zum Beispiel die Entertainment-Branche, Elvis Presley, 42 Jahre alt. Hier in Berlin hattet ihr, wie hieß die, Hildegard Knef, dreimal verheiratet gewesen, viel Geld verdient, das Leben, alles andere als vorbildlich. Der Dr. Paul Dahlke hat ja dieses Grundstück hier gekauft, mit dem Geld, was er in der Praxis erarbeitet hat, ne? Und dann ist er hingegangen, ich weiß nicht, ob du das weißt, dann ist er hingegangen und hat gesagt, ich möchte das hier kaufen, denn wir brauchen eine Oase, wo wir als Buddhisten so leben können, wie wir das wollen, ne? Und dann haben sie gesagt, ich weiß nicht, wie viel das kostet, eine Million oder zwei Millionen, und dann haben sie gesagt, hier ist die Quittung, und dann hat der Alki gesagt, ich bin ein Buddhist, ich brauche das nicht. Er musste das zweimal bezahlen.
Oh!
Ja, das ist eben, im Lateinischen sagen wir, bonus via sempre tiro. Ein guter Mensch bleibt immer ein Anfänger.
Und wo leben Sie heute?
In der Schweiz.
Ah, in der Schweiz.
Ja, ja.
In Bergen. Ich arbeite auch da, Montag bis Freitag bin ich in der Schweiz.
Naja, Le Quatre Suisse, ne? Also die Schweiz ist schon etwas Besonderes. Ne? Die Schweiz, also, die haben auch ein großes Kontingent von den Tibetanern. Und die Schweiz ist, Le Quatre Suisse ist so. Ein paar Français, man kann dort Englisch sprechen, Französisch sprechen, Italienisch. So, es ist. Gestern habe ich hier mit einem gesprochen und dann habe ich gesagt, voilà, Monsieur, comment ça va? Wir sprechen Deutsch. Das ist ungefähr nach dem Ausgang der lateinischen Phase. Kriegs und non leguntur. Das ist Griechisch, das lesen wir nicht. Aber für einen gebildeten Römer war Griechisch notwendig. Für die gebildeten Singalesen und für die gebildeten Inder, die sprachen alle Englisch. Und hier in Deutschland, on parle français, oui. Ja, das war der
französische
Sektor hier, ne?
Ja, hast du eigentlich auch in einer virtuellen Wirklichkeit gelebt?
Nein,
weil du musstest ja auch nicht Geld haben, um irgendwas zu kaufen zum Beispiel.
Nein. Ich habe immer die Bibel sehr ernst genommen. Und da steht Matthäus Evangelium, schaut, die Spatzen, die sagen wir, die Sperlinge, ne? Spatzen, Sperlinge, die säen nicht und trotzdem füttert sie der himmlische Vater. Ich finde Geld auf der Straße. Ich habe euch ja gesagt, die haben alle meine Sachen geklaut, ne? Führerschein und Passport, Residential Permit von Ceylon, Residential Permit von Indien, haben sie alles geklaut. Und dann habe ich gedacht, ja, also ohne Passport geht das nicht, da bin ich zur Embassy hingegangen. Und mit einmal kam ein, ich habe dort gesessen vor der Embassy, mit einmal kam ein Österreicher, aber diesmal kein Adolf. Und dann sagt er, what happened with you? You look so sad. Und er sagt, yes, all my things are stolen, everything is gone. Ach, hat er gedacht, Glück auf! 10 Rupees! Also nicht viel, aber es ging weiter. Ja, wisst ihr, es ist eben diese Vorurteilslosigkeit. Wenn man das Dharma erkennt, da ist eine gewisse Vorurteilslosigkeit. Denn ich meine, unsere Ausbildung, unsere Education ist nothing but a set of prejudices, down the throat. Ein Haufen Vorurteile werden uns gefüttert, ne? Versteht ihr? So, und wenn man das da mal erkennt, als ich ordiniert wurde in Ceylon als Mönch, ne, ich habe noch mal...
Ich kenne jemanden ordiniert, er hat das gleiche Thema benutzt, was ich benutzt habe, weil in die German Dharma Society ist er zu meinem Onkel gekommen und hat er gesagt, buddhistische Lehre, hat er gesagt, ja, hier können Sie wohnen.
Hat er weiter kennengelernt?
Ja, ich war ungefähr 10 Jahre alt, als ich ihn kennengelernt habe, 1960.
Aber ich habe nicht mehr hingehört, denn ich habe dort in der Buddha's Road, ne, in der Buddha's Road, in der Dharma Buddha Society gelebt und hinten an meinem Zimmer, da waren immer die großen Eidechsen, Cabrera-Goya, solche großen Eidechsen, die sind da lang gegangen, da mit der Zunge und so weiter. Und dann habe ich gesehen, wie ein paar Engländer den fangen wollten. Der Schwanz ist so stark, da war das Bein gebrochen. So, man muss vorurteilslos sein. Und der ganze Buddhismus führt dorthin, vorurteilslos zu sein. Und diese Vorurteilslosigkeit ist natürlich schwer, denn wir sind erzogen worden, ne? Früher haben sie immer gesagt, ja, du musst auf den Kaiser schwören. Und heutzutage, wenn man ins Gericht geht, dann heißt es im Namen des Volkes. Ja, wer ist denn das Volk? Ich bin auch das Volk, er ist auch das Volk, aber ich habe nichts damit zu tun. So wie der Gerichtsbarkeit habe ich ja immer schon meine Probleme gehabt. Ne? Und deshalb bin ich auch dagegen, dass das Dharma als Law, als Gesetz übersetzt wird. Das Dharma hat ungefähr 10 verschiedene Übersetzungen. Ne? Das Dharma übersetzt man als Gesetz, als Ding, als Lehre, als Philosophie und als Wirklichkeit. Ja. Aber das bringt uns nicht weiter. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Wenn wir die Vorsätze haben, kommen wir nicht weiter. Aber vorurteilslos zu sein, und das kann ich durch das Verstehen des Dharmas. Wenn ich das Dharma verstehe, nothing new and nothing true and nothing matters. Jetzt, yes, please.
Über das Leben gibt es ja 2 Aussagen. Einmal, das Leben ist ein Kampf und das andere, das Leben ist ein Spiel. Ich glaube, jedes für sich ist falsch, aber man kann auch das Leben nicht nur als Spiel, ich kann mich nicht hinsetzen und warten, dass ich Sozialhilfe kriege und vor mich hin meditieren. Ich muss einen Weg finden, dass ich also im Leben zurechtkomme. Und das ist die Schwierigkeit. Ich kann als Böttelmensch mich, ob das nun ein buddhistischer, ob das ein franziskanischer war, darauf verlassen, dass ich von anderen unterhalten werde und mich allein diesem Gefühl oder dieser Aufgabe hingeben. Aber Monsieur, kann nicht der Lebensstil aller Menschen sein, natürlich nicht.
Monsieur, das ist nicht die korrekte Sichtweise. All unsere Probleme sind an und für sich intellektuelle Probleme. Aber das Leben ist nicht logisch, das Leben ist biologisch.
Und ich will aber diese Biologie.
Ja, ich will, da hängt es ja schon an, ich will. Das ist ja hier Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung.
Ich möchte mein Leben.
Nichts wollen, das ist der ganze Dreh. Ich meine, in einer gewissen Art ist das Leben schon ein Spiel. Ne? Wir spielen Piano und die Kugel, also wir spielen Fußball, wir spielen Geige, wir spielen da so viel. Aber das Spiel kann manchmal wieder ernst werden. Ne? So, ich persönlich lege Wert darauf, mich zu definieren. Denn wenn ich mich erstmal festlege, du hast das gesagt, ich meine, heutzutage, wenn immer wir irgendwo hingehen, einen Vertrag mal unterschreiben, weil sie genau wissen, he may change his mind, right? Ja. Und wir wissen, dass die Wirklichkeit wechselt. Die Wirklichkeit, das hat ja die Actuality, wechselt dauernd. Und das ist eben das Schönste, dass alles wechselt. Aber deshalb wechselt die Seele auch. Denn die Seele ist ja eben gerade das Stabile, was ich nicht, angeblich nicht wechseln soll. Ich bin davon überzeugt, der Buddha hat niemals gesagt, das ist keine Seele. Aber das ist eine flexibile, das ist eine dynamische Seele, die sich auch ändert. Zum Beispiel, schaut doch mal, wenn ihr jetzt einen Joystick nehmt, wie sagt ein Joystick? Akrobati, wie sagt man dazu? In Incense, wie sagt er dazu?
So ein Glühstück.
Hanunkuru, richtig.
Räucherstäbchen.
Richtig, Räucherstäbchen. Wenn ihr jetzt ein Räucherstäbchen nehmt, ne, oder eine Zigarette, und ihr zündet das Ding an, und das ist glühend, ne, und ihr dreht das schnell, dann sieht das aus wie ein Kreis. Aber sie ist kein Kreis. Versteht ihr? Und so ist das, das ganze Leben. Ich habe das mal gesehen. Da haben die Leute da, im Winter haben die doch sehr viel Eis auf den Seen. Und dann haben sie nachher, wenn das anfing zu tauen, haben sie die Eisschollen da so gehackt. Und da waren ungefähr so 2 Meter, 3 Meter große Stücke. Und dann haben die Jungen da gespielt. Da sind die gesprungen. Da muss man aufpassen, denn im Winter ins eiskalte Wasser zu springen. Und so ist das Leben. Das Leben ist ein Trapez. Aber davon müssen wir von unseren fixen Ideen loskommen. Und unsere Probleme sind das Somantica. Wir haben doch nur der Intellekt hat das Problem. Das habe ich ja schon gesagt. Auf der einen Seite ist das Instinktive und auf der anderen Seite ist das Intuitive. So, am besten ist natürlich, wenn man all das fallen lässt und dann, ich weiß nicht, habt ihr den Namen schon mal gehört von Krishnamurti?
Ja.
Krishnamurti, das ist mein großer Freund. Der ist immer zur Schweiz gekommen. Ich glaube, der war auch mal in Berlin, ich glaube schon. Und dieser Krishnamurti, der ist immer zur Schweiz gekommen, der hat 25 Jahre dort gelehrt. Das größte Zelt, was available war, haben sie zusammengestellt und dann hat er dort gesprochen. Und bevor er so zu Vegetar war, da hat er gestanden und aus dem Fenster geschaut. Und hat den Mund offen gehabt. Wisst ihr, das ist auch eine Art Mystik. Ja. Und dann ist Leadbeater gekommen und hat ihn unters Kinn geschlagen. Ja, der Leadbeater war natürlich auch ein störrischer Mensch. Und seitdem war das Verhältnis gestört. Und dieser Krishnamurti, der hat immer davon gesprochen, there has to be a revolution, a psychological revolution. Eine psychologische Umkehrung. Dahl hat auch davon gesprochen, der hat auch immer gesagt, die Umkehrung der Standpunkte. Aber wir haben überhaupt keine Standpunkte. Der hast du wir eröffnen alles das. Und wie ich sagte, Koli Karma Willeskund. Wenn man das Dharma richtig erkennt, dann wird der ganze Zinnober unwichtig. Es verliert seinen Wert. Aber dazu muss man meditieren. Und um zu meditieren, hat der Buddha empfohlen, kein Alkohol, kein Bank, ich meine, die haben durch die Nehmen auch Bank, ne?
Kein Alkohol.
Bank ist auch so ähnlich.
Bank?
Ja, na klar.
Bulla
kann man nur mocken, der kann dann da. Die haben das Wasser, das ist sehr gut genug. So, wenn du nach Bombay gehst, da haben sie die Doppeldecker-Pusche. Und da muss man immer aufpassen mit einmal. Einmal da die rote Soße.
Also das ist ein Blatt, was man
weiß. Geht dann nur richtig. So, ich meine, wenn ich jetzt diese Regeln habe, stell ich das mal vor. La règle, c'est pour la bétamme, on va pour moi, oui. Wenn ich jetzt diese Regeln habe, ihr sollt das machen und sollt das nehmen. Das wird nahezu einer Dreh wie er. Ja, da muss man dann schon etwas Berauschendes nehmen, entweder.
Ja, ich weiß nicht, wie man es übersetzt.
Bitte?
Trediapia, was heißt, also, Entschuldigung, übersetzt habe. Trediapia, Sie sagten, das wird zu einer Trediapia.
Nein, traurige Affäre.
Traurige Affäre.
Ja, trist. Traurige Affäre. Ich meine, wenn man doch, schau mal, wir sind hier immer trainiert worden, tue das und tue das nicht. Folge deinem großen Bruder und mache das und was. Und das wird nachher so trädig. Also, wie sagst du trädig in Deutsch?
Traurige,
mühselig. Nee, mühselig. So eine mühselige Affäre und da muss man dann eben mal ein Bier trinken oder Wein trinken oder Toddy trinken. oder im Buddha essen oder irgendwas. Mir ist das ja alles
wurscht. C'est la vie.
C'est la vie, oui. Mir ist das wurscht. Für mich, und das war auch der Buddha. Der Buddha hat sich nicht um das Individuelle gekümmert. Wenn die eben das haben wollen, sollen sie doch das machen. Aber wenn wir zusammenleben in einer Gemeinschaft, dann sollte man schon gegenseitig Rücksicht nehmen. Ne?
Braucht man Gesetze.
Ach, keine Gesetze. Die Gesetze, ja. Mit den Gesetzen, die werden doch nicht gehalten. Die Gesetze sind doch einmal überschwinden. Wie ich schon gesagt habe, mit den Gesetzen sind wir doch nicht vorangekommen. Wenn die Gesetze etwas gebracht hätten, dann hätten wir doch jetzt Frieden. Wir haben doch keinen Frieden, der Kampf geht doch weiter.
Wenn die Lehre des Buddha einmal von allen akzeptiert ist, dann brauchen wir keine Gesetze mehr.
Ja, da müssen wir erstmal den christlichen Missionaren sagen, aufhören, die Leute zu berichten. Wenn wir, ich sage, wenn wir genauso die Lehre unter die Leute gebracht hätten, wie die Christen das gemacht haben, mit den Gottesdiensten, mit der Sonntagsschule und so weiter, wenn wir die Lehre des Sokrates oder des Pythagoras oder des Buddha so propagiert hätten, hätten wir vielleicht eine bessere Welt. Ich bin ja nicht, denn es dreht sich ja hier, es ist nicht du sollst, ich meine die ganzen christlichen Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst. Aber im Buddhismus, I take the vow. Ich nehme das Gelübde. Ich nehme das Gelübde. Aber ich bin auch gegen die Gelübde. Richtig, ja. Aber ich bin auch gegen die Gelübde, denn mit dem Gelübden ist auch ein gewisser Zwang darin. Wenn ich das richtig verstehe, sapienti sat. Den Verständigen genügt es. Dann läuft das automatisch. Und das ist der ganze Dreh des Lebens. Das läuft automatisch.
Aber
dann haben wir Frieden. Ja. Dann haben wir keinen Krieg mehr.
Aber es ist so, in der buddhistischen Lehre, diese fünf Sila, Panchasila heißt, Panatipata, Veramani, Sikha, Padan, Samadhyani. Ich würde mich durch Übung und Schulung mir gegenüber versprechen, nicht die Gott oder Buddha, dass ich keine Lebewesen töten würde. Mir gegenüber, nicht die Mutter oder Vater oder Buddha Sikha, Padan Samadhyani, durch Übung und Schulung.
Gitte, this is good. This is really true. Because you see, we must always take in consideration in every discipline there is a pupil. Wie sagt man, ein Lehrling. Und nach einer gewissen Zeit werden die Gesellen. Aber manche Gesellen sind schon sehr gute Meister. Und dann kommt der Meister. So, wir haben immer Advanced and, wie nennen wir das heute, Azubis? Und dann haben wir, aber wir müssen auch bedenken, da sind gewisse Leute, die verstehen das sofort. Die brauchen keine Erklärung. So der eine, ich habe da einen Mönch kennengelernt in Sarnath, ne? Und der hat zu mir gesagt, jeder Mensch kann irgendeine Sprache erlernen. Nur der eine muss es einmal hören, der andere muss es einmal wiederholen und der andere muss es tausendmal wiederholen. Und so ist das, nicht wahr? Aber wir sind ja hier nicht interessiert, die Leute zu trainieren. Den Leuten irgendwie etwas einzuflößen. Wir sind hier interessiert, die Leute zu befreien. Als ich damals als
Mönch... Befreien haben die Leute noch nicht kapiert, weil die Gewohnheit in Europa ist, ich bin Christ oder ich bin Buddhist. So viereckig, tak, tak. Aber hier ist geistige Befreiung, spricht man gut da. Nicht, dass die...
Totale Befreiung.
Totale Befreiung.
Als ich damals in Ceylon ordiniert wurde als Mönch, da sagte mein Lehrer zu mir, so, now you don't need to learn anything anymore. You only need to unlearn what you have learned. Und das ist auch so bei Mahatma Gandhi. Bei Mahatma Gandhi, der hat gesagt, ja, wir brauchen nichts mehr zu lernen. Und dann hat die Mutter gesagt zu dem kleinen Bub, ja, aber wenn wir den nicht zur Schule schicken, dann wird er dumm, dann kommt er nicht weiter. Da sind sie hingegangen zu Mahatma Gandhi und haben gesagt, Mahatma Gandhi, was sollen wir jetzt tun? Meine Frau, die sagt, er soll in die Schule gehen, aber ich halte nichts davon, er soll nicht in die Schule gehen. Mahatma Gandhi gesagt, Okay, wie lange geht denn der am Tag zur Schule? Ja, mindestens 5-6 Stunden. Okay, wenn er 5-6 Stunden in der Schule gewesen ist, dann kommt er zu Hause und verbraucht noch einmal 5-6 Stunden, um anzulernen, was er dort gelernt hat. Und so ist das. Ich meine, wir versuchen ja immer alles zu begreifen. Aber mein Punkt ist der, die Geschichte. Schau mal, what after all is history? History is the record of what human beings have been impelled to do by ignorance. And this ignorance, the enormous bounciousness to canonize this ignorance in the form of a political or religious dogma. Was ist Geschichte? Geschichte ist die unerhörte Tatsache, dass wir durch Unwissenheit gezwungen wurden, gewisse Dinge zu tun. Und dann die erneute Unverfrorenheit, diese Unwissenheit in der Form eines politischen oder religiösen Dogma zu verkünden. Und das sagt Hegel. Die einzige Lektion, die der Mensch aus der Geschichte gelernt hat, ist, dass er nie etwas gelernt hat.
Diese psychologische Revolution, wo soll die denn herkommen ohne einen Kaiser Ashoka, wenn es nicht eine psychologische Evolution doch eher ist? Also das haben wir ja gerade auch betont, dass das also das Antrainieren im Sinne des Dhammas, sein Leben, das bedarf ja offenbar auch Zeit.
Ja, das stimmt schon, aber wir wollen ja den Leuten gar nichts beibringen. Ich meine, da sind ja genügend Weltverbesserer, ne? Die Religiösen und die Politiker und die Wirtschaftlichen und so weiter. Die Leute wollen ja alle die Welt verbessern.
Ohne dass jemand das aufordnet oder so. Einfach, dass die Leute von alleine
aufordnen. Aber ich höre hier, der Punkt im Dhamma ist Pachatambedita Bunyuti. Jeder weise Mensch, nicht jeder wissende Mensch. Zum Beispiel im Griechischen sagen wir Polymathie nun echin udidakti. Viel Wisserei führt nicht zur Einsicht. Das ist ein großer Unterschied, Wissen zu haben oder Einsicht zu haben. So, die Frage ist hier, wir wollen niemanden überzeugen. Aber wenn ich jetzt erkenne für mich selber, dass das alles Honig ist, dass das alles Quatsch ist, dann mache ich da nicht mehr mit. Und das haben wir ja hier gehabt mit den Hippies, die sogenannten Aussteiger. Ne? Das war ein großes Movement. Und der zweite Kennedy, der wurde sogar getötet, weil das der Regierung da zugunst wurde.
Was das dann hält, wegen einer Ursache, ne? Was das dann will, dieser Wendeprozess, ja? Wegen einer Ursache, Wendeprozess, das ist, was wir mit Achtsamkeit beobachten. Mhm. Wegen einer Ursache, Wendeprozess, in Bali gibt es so Gegenwart, ja? Mhm. Wegen einer Ursache, Wendeprozess, Pacha. Pachaya heißt, Paticca Samuppada heißt, Ursache, Bedingung, Entstehung, Gesetz ist eine Kette. Vergangene Ursache.
Ja, das finde ich gut. Also dieser Impuls, dass möglichst viele Menschen also nach Dhamma leben, nach Einsicht, kann man das auch dadurch bewirken, dass also je mehr Menschen davon ergriffen sind, so zu leben nach Dhamma, das ist auch wie eine Kettenreaktion vielleicht? Also, das
stimmt nicht. Stimmt nicht. Schaut mal. Der Buddha, wie ich sagte, 623 vor Christi geboren. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr nun ernsthaftig davon überzeugt seid, dass das Leben nicht gut ist, und dann rasiert den Bart, denn die hatten damals immer eine lange Tracht, und zieht die Robe an und geht in die Hauslosigkeit. Und das war natürlich nur für Männer gedacht. Und dann sind die Leute hingekommen und haben gesagt, ja, die Frauen, die haben darauf das gleiche Erzählnis, die können doch auch Nonnen werden. Und der Buddha war immer dagegen.
Buddha.
Und dann hat er nachher Konsent gegeben, ja, die Nonas, die können auch Upasikas und Bikshunis werden. Und dann hat der Buddha gesagt dazu, das wahre Dharma wird 1000 Jahre dauern, 1000 Jahre überleben. Aber jetzt, seitdem die Nonnen dazu gekommen sind, wird es nur 500 Jahre dauern. So, wenn wir jetzt 623 Jahre akzeptieren, oder von mir aus 500, spielt alles keine Rolle, Das war die Zeit um Christ herum. Ne? Dann war das da schon halb tot. Und wir wissen, die besten Berichte von Indien nur durch die chinesischen Pilger, Huang Sang und wie sie alle hießen, die sind nach Indien gekommen, die haben alles aufgeschrieben, die haben uns wirklich einen Bericht gegeben, wie es dazu ging. Und dann, wenn wir das bedenken, dass Tibet 800 nach Christi vom Buddhismus, wie sagt man da, eingenommen oder wie übernommen hat, richtig. Dann kann man, wenn man jetzt ein Schelm ist, sagen, na, das war dann schon der Last Story. Ne?
Schon halb tot.
So, also ich meine, die Geschichte von den chinesischen Pilgern, die da in Indien gewesen sind, die haben immer gesagt, da waren die Vatsiputras. Ja, aber ich könnte euch noch so viel mehr erzählen. Zum Beispiel die Theravada-Mönche, die hatten in Nordindien die Sarvastivadis. Und die Sautrantikas, die haben sich da schon immer gekämpft und gestritten. So, es drehte sich hier darum, dass die Leute immer schon versucht haben, das Wort ernst zu nehmen. Aber wenn wir jetzt die drei synoptischen Evangelien angucken, ne, das vierte, das Johannes-Evangelium, ist doch ganz anders, ist doch griechisch. So, Christentum ist die Amalgamation von germanischen, von jüdischen und von lateinischen und von griechischen Elementen. Das ist alles zusammengekommen. Das ist ein Prozess der Entwicklung. So, und so ist das auch im Buddhismus. Ich meine, der tibetanische Buddhismus, ich bin da oben gewesen, wenn man da in den Bergen ist, da ist kein Wasser und da ist kein Grün und das ist nichts. Und da haben die im Dorje gehabt und dann haben die gebetet und das hat gewirkt. Wir können uns das ja nicht vorstellen, aber wir sind ja alle intellektuelle Wesen, aber diese intellektuellen Wesen haben die Welt nicht verbessert. Und deshalb sage ich, wenn ich den ganzen Zinnober jetzt erkenne, Kodikana, wie es kommt, das alltägliche Wirklichkeit. Ja, danke. Wir sind von der Schweiz hierher gefahren, Zürich, Berlin zurück, 200 Euro, erste Klasse.
Bravo.
Den Leinen gibt der Herr im Schlaf. Seht ihr, so passieren Dinge. Und ich werde euch von Dingen berichten, von der sich eure Schulweisheit nichts träumen lässt. Wir sind immer so logisch, weißt du, wir sind logisch, doch, das muss so sein. Das Erste, das Zweite, das Dritte und all das.
Mit Abschwinger von Logik auskommen. Wir sind so gefasst, wir halten die Logik zu, als ein Beweismittel für unsere eigene Schutz. Ich will, was ich denke, will ich beweisen, ich bin richtig. Das ist hier, genießen die freie Meinung, geistige Freiheit.
Der Buddha war immer das ewig Lächelnde. So, wenn die Leute sich da philosophisch unterhalten, die sind immer so tierisch ernst. Ich war hier auch Dr. Dahlke, der hat sich mit den Grimm da vom Ammersee da rumgestritten. Wenn ihr die anguckt, da den Carl Gustav Jung und Sigmund Freud, oh, die haben sich gestritten. Und die Buddhisten auch. Alle berühmten Badaten, kein Buddha in Zillon, der bewusste Tempel. Oh. Aber wenn man das Ganze versteht, dann kann man lächeln. Und der Nabel. Und der Weise ist ja lächelt. Nur ein bisschen die Zähne. Aber du bist schon mal gut, die Zähne zu zeigen.
Schreibt
mir
den Herrn Dr.
Leite
persönlich?
Nein. Er ist ja schon 1924 gestorben. Aber zu dieser Zeit habe ich tief in der Meditation gelebt und wollte gar nicht raus. Denn wie die Zen-Leute sagen, zuerst sind die Berge Berge und dann kommt eine Zeit, wo die Berge nicht mehr Berge sind und dann nach der Erläuterung sind die Berge wieder Berge und die Flüsse wieder Flüsse.
Warte, was jetzt bei uns auch schade ist, die Jugend, die ältere Menschen, ich habe immer mit älteren Menschen gepflegt, unterhalten und so und ich wusste, wie viel ich profitieren kann, weil das ist erfahrener. Ja, was sie erzählen, die sind ein paar Mal gefallen. Man sagt, in Englisch, was das jetzt sagt, die Failures are the pillars of success. Die durchgefallenen sind die Säulen von Erfolg, sagt man nicht. Und das heißt, Fehler passiert. Menschlichkeit heißt, Fehler passiert. Der Buddha sagt, 32 Welten, Götterwelten, schöpferische Welten, alle Welten ist von Kopf bis Fuß. Aber er hat eins gesagt, nur der menschliche Welt, dass er Fehler macht und Leiden entsteht, nur die können die Nibbana erreichen. Der andere, weil wenn es alles komfortabel ist, fragt man, warum will ich mal, weil ich will nicht weitergehen.
Ja, es ist eine Tatsache, ne? Far away from the maddening crowds, ignoble strife. Wer man sagt, deshalb sagte ich ja, was war diese Dame hier, das war die wichtigste Frage, die bis jetzt gestellt wurde. Wenn man das damals verstanden hat, dann möchte man sich zurückziehen. Das haben die Römer auch gemacht, die Devi. Die haben sich auf das Kapitol zurückgezogen. Und die Forum Romana waren so Angelegenheit. So, ich habe immer festgestellt, Leute, die etwas verstanden haben, haben sich zurückgezogen. Von der
und nicht nur das, aber
dann müsste man auf die Epikureer eingehen. Die haben sich auch zurückgezogen.
Auf wen?
Auf die Epikureer.
Richtig.
Die haben sich zurückgezogen, haben gesagt, wir genießen unseren Wohlstand. Wir ziehen uns aus der Politik zurück, wir wollen damit nichts zu tun haben, aber genieße, als wenn du nicht genießt. Wenn es uns verloren geht, dann wollen wir auch nicht traurig sein. Dann nehmen wir es hin. Ja?
Ich sage ja, dieses Dharma wurde schon von verschiedenen Leuten realisiert. Zum Beispiel die singalesische, die Theravada Tradition, die sagt, es gibt Leute, die müssen hören. Ausrede. Ein Mensch, der sehr viel gehört hat. Und dann danach lebt. Und dann gibt es Pachikabuddhas, Leute, die durch sich selber erleuchtet sind. Also ich hätte das Wort erleuchtet, nicht erwacht sind, ne, von dem Cyberspace. Und dann gibt es eben die Samasambuddha, die universalen Buddha. So, durchaus, ich meine, ich persönlich sehe sehr viel Ähnlichkeit mit den Daoisten. Die Daoisten, das ist ja auch in Mahayana, die sind sehr gut zusammengekommen. Aber das ist alles, schon gut, das ist alles mehr oder weniger Geschmackssache. Das ist alles nicht so tragisch. Wenn man das damals verstanden hat und wenn man dann das sieht, ich meine, gestern war ich hier und dann haben wir miteinander gesprochen. Und da waren so viele Leute und dann habe ich gesehen, wie die alle ganz heilig durch die Welt laufen. Dann haben die meditiert, auf Teufel komm raus. Und da war solch eine Vibration. Ich habe ja mit einem Herrn gesprochen, ich möchte den Namen nicht nennen. Der hat gesagt, ich habe Kopfschmerzen gekriegt. Diese Vibration hier, jeder kommt hierher mit seinen Vibration. Und dann ging es mir auch so, ich habe auch Kopfschmerzen. Ich habe selten Kopfschmerzen, aber ich habe gestern durchgekommen, ich musste nach Hause gehen. Ne? Und heute, als wir gekommen sind, da waren wir dort und haben da gesessen, da habe ich gedacht, what a lovely place, far away from the man in crowd.
Wenn man aber hier alleine steht und so, ist es doch sehr angenehm und schön, ja, dazu, so.
Nein, wisst ihr, es ist schön, eine Gruppe zu haben, wenn wir Prinzipien, wenn die Leute die Prinzipien kennen, ne? Wenn die Leute das machen können, es ist ein Vergnügen, mit jemandem zu sprechen, der gebildet ist. Mhm. Wir haben lange Conversation gehabt, wir haben eine Dreierkonferenz gehabt, eine ganze Stunde lang. Wir machen das immer am Telefon.
Das kommt ein bisschen. Dharma kommt. Ich habe ungefähr 10, 12 Jahre erste Mönche. Ich wollte nicht bei den Mönchen sein, ja. Weil es ist langweilig und meine Welt. Aber dann war ich gezwungen, mit 15, 16 Jahren in einem Ashram oder in einem Meditationscenter. Und da habe ich Weisheiten, wenn man leere Magen hat, ja, und man hat Sympathie mit diesem Mann und gibt man die beste Steaks oder die beste Essen, das kann man. Was heißt Indigestion? Die Magen wird nicht, die Magen kann nicht verdauen, ja, weil er war längere Zeit leer. So ungefähr, wenn man auf Dhamma kriegt, man muss Dhamma durchgelesen, reicht nicht. Eigene Erfahrung reicht auch nicht.
Kalyana Mitra.
Edle Freund haben, mit dem Weg zusammen zu gehen. Dann kommt man, die Wahrnehmungsprozess neutral wahrzunehmen, musste man kultiviert werden. Mit Intellekt schafft man das nicht. Und wir mit Intellekt.
Das ist sehr interessant. In China, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in China, also diese Kalligrafie, genau wie bei den Muslims, die Kalligrafie, das ist fantastisch schön. In China gibt es zwei Persönlichkeiten. Qi Te und Wang Chong. Das waren zwei, ich möchte mal sagen, Aussteiger.
Die haben gesagt, ihr macht, was ihr wollt. Die sind hoch zum Kalten Berg gegangen und haben dort gelebt.
Die ersten Mönche, die Koptiker in der Wüste, die haben sich zurückgezogen. Wenn irgendjemand etwas verstanden hat, der zieht sich zurück. Warum soll ich denn da noch kämpfen? Das ist doch sowieso idiotisch zu kämpfen. Ich will doch nicht gewinnen. Und man kann doch jemanden lieben, ohne zu kämpfen.
Das gibt zwei Gründe. Weil wenn man so viel Wissen besitzt, entweder wird man besungen zu geben, wenn man nicht gibt, dann wird sie umgebracht. Socrates. Der Mann werde manchmal Architekt. War seine, die wollen ihn umbringen, haben sie gesagt, wir machen einen Kompromiss, wir bringen seine Augen. Wenn man weiß, die Leute wollten mit diesen Leuten unterhalten. Aber dann, die haben eine Vorstellung und Meinungen und die Demokratie, der Zusammenhang, die Mehrheit ist immer größer und Weisheit ist kleiner. Und dann, Mandela, 26 Jahre im Gefängnis, Martin Luther umgebracht, Jesus Christus umgebracht, Buddha dreimal versucht umzubringen, Mahatma Gandhi umgebracht, Socrates, was, wo eine weise Mann geht, weil die Volk heißt demokratisch, ist die Mehrheit. Mehrheit besitzt nicht die Weisheit. Und dann machen die eine Kuppel.
Das ist ein wunderbares Ereignis. Schaut einmal, diejenigen, die da Philosophie studiert haben, die haben doch alle von dem Höhlengleichnis schon gehört, ne? Plato. Ne? Die Leute sitzen in einer Höhle, wenn das Licht ist, nicht wahr? Und dann sehen sie nur ihren Schatten an der Wand. Ne? Und dann kommt einer mal davon los und geht raus und sagt, oh, das ist nicht die Wirklichkeit hier, euer Schatten, die sehen ja ihren eigenen Schatten. Und da ist die andere, ja, die haben den nicht geglaubt. Es ist interessant, dass der Plato von den Schatten sprach. Und in der Psychologie haben die ja auch, um mit den Schatten zu kämpfen, ich weiß ja nichts davon. Und dann, wenn wir jetzt nun zum Shankaracharya kommen, ne? Shankaracharya, das war der Mann, der da Vedanta aufhört, den hat man übrigens Prachana Baudhika genannt, ein Buddhist im Disguise. Nicht wahr? Der hat von Maya gesprochen, der Buddha auch. Bene Pindupaman Rupam Vedana Bugalupama Marichi Gupama Sanya Sangara Kadalupama. Das ist fantastisch. Das ist, was ich euch erzählt habe, mit dem Körper, mit dem Gefühl und so weiter. Aber Immanuel Kant, der ist ja nie aus seinem geliebtes Königswerk rausgekommen, der hat gesagt, the world is an appearance. Aber er ist natürlich da wieder zu der logischen Schlussfolgerung gekommen, da muss etwas dahinter sein. Der Ding in itself. Ja, das ist natürlich die Fallacy. Die Fallacy, der Trugschluss. Und so ist das ja auch. Die Buddhisten haben immer Wert darauf gelegt, dass die Welt, so wie die Sinne sie uns zeigen und vermitteln, ist nicht die Wahrheit, nicht die Wirklichkeit, denn es führt zum Leiden. Deshalb hat er nicht etwas dahinter gesucht, denn da sitzen wir wieder in der Dualität, sondern das Statische dynamisiert. Ich habe das schon einmal gesagt. Früher hat man immer von Plus und Minus gesprochen, da hier in den elektrischen Sachen. Heutzutage spricht man von Zero, also aus, und eins, wenn der Strom geht. Ne? Aber wenn wir das Dharma als Mutation, als Wandel empfinden, als Wandel erkennen, als Wandel verwirklichen, dann ist das ein Prozess. Buddha Bose, Tsunde Dhamma Pavitanti, Tangunana Sasana. Mehr Prozesses are rolling one. Verdauen ist ein Prozess. Wachsen ist ein Prozess. Das Leben ist ein Prozess. Es verändert sich. Und wenn ich dieses als Prozessen sehe, ja, da gibt es kein Subjekt mehr und kein Objekt mehr. Und die ganze Frage nach Seele löst sich auch in Smoke.
Ja, der Prozess kann nicht ich sein.
Nein, es dreht sich nicht um ich zu sein, aber es dreht sich, alles ist beweglich. Der Buddha hat alles verbeweglicht. Denn wir sprechen ja auch von einem Begriff. Und Begriff ist etwas Ergriffenes, etwas Festgehaltenes. Und solange die wir festhalten, leben wir nicht. So das Leben heißt loslassen. Wenn wir eine Leiter draufklettern wollen, dann muss ich hier wieder loslassen, um die nächste Sprosse zu erfassen. Aber wir halten fest. Und das ist Upadana. Und dieses Festhalten ist ja nur unsere fixe Idee. Und der ganze Prozess ist hier ein Loslassen, nicht mehr festhalten, und dann kann man lächeln.
Und nicht nur das, dass jeder Gefühl schmeckt besser, wenn es losgelassen ist. Weil die andere Gefühl gibt mir, weil die andere, ja, das ist so, von Auge zu Mund, Mund zu Nase und so. Wie Flughafen, ja, einer Flughafen, Flugzeug landet und die andere landet nachher, und die andere geht. Und so, darum, die Verkehr, ja, geht. So, wir müssen unsere Gefühle, die Natur des Gefühls ist eine Sache, was wir wünschen, ist die Keil, barrikadiert wird. Die Gefühle muss fließen, wenn die Gefühle nicht fließen, wird man krank.
Ja, Gefühl ist ja sowieso ein Gefließen.
Ja, fließen, ja.
Weil es ja nicht statisch ist.
Es ist nur von der Geist hält man die Gefühle und Eifersucht und Neid kommt raus.
Also ich bin davon überzeugt, das habe ich gestern mit der Nonne gesprochen, die war sehr intelligent. Und der Mönch, der ist ja gleich abgehauen. Ich habe da ein falsches Wort gesagt. Aber ja, gleich klar. Aber die Nonne, die war offen. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist ja alles ganz gut und ganz schön, wie das mit dem Dharma ist. Aber der Buddha Gosa, der sagte, Sutta Dhamma Pavidante, Leiden existiert, aber niemand, der leidet. Das Wandern existiert, aber niemand, der wandert. Denn wir sind ja so ich-bezogen, ne? Wir sind hier im Westen erzogen von einer Weltanschauung, immer auf die Welt zu schauen. Aber der Buddha sagt ja, wer ist denn das, der da schaut? So, und da kommen wir zum Ich. Und dann stellen wir fest, dass das Ich etwas Dynamisches ist. Das ändert sich dauernd. Deshalb müsst ihr ja unterschreiben. So, und wenn ich jetzt mich selbst als einen Prozess sehe, dann ist es ja interessant. Schau mir mal. Hier ist zum Beispiel ein Spiegelbild. Ne? Warum ist es, dass die Menschheit immer wieder Krieg macht? Warum ist es, dass die Menschheit sich nicht versteht? Die haben da ihre Songs, ja, die will, wir werden uns verstehen. Da habe ich auch ein bisschen an. Das ist gut. Vielen Dank. Ich kann mich da nicht einklopfen. Schau mal, wenn ihr jetzt einen Spiegel anschaut, ja, der meint, der Verstand, ja, unser Intellekt, ist ein Spiegelreflex. Schau mal, wenn ihr jetzt da in den Spiegel schaut, ne, und ihr hebt den rechten Arm, dann sieht das im Spiegelbild aus, als ob es der linke Arm ist. Auf in unserem Auge, aus der Retina, da ist alles auf dem Kopf. Der Mensch, der da steht, in der Retina steht er auf dem Kopf. Stellt euch mal vor, mit solch einem Prämiss glauben wir unserem Intellekt, dass der uns die Wahrheit sagt. Wenn alles verdreht ist, das Rechte ist links, das Obere ist unten. Und das glauben wir. Deshalb, wenn wir auf unseren Intellekt pochen und das Denken an erster Stelle nehmen, sind wir von vornherein irregeführt. Error was in Sitiatu confundit. Irrtum und Unwissenheit verwirren euch. Das ist St. Augustin, ne? Seht ihr, und wenn ihr das erkennt, dass das alles Bluff ist, Maya ist, Da bin ich da losgerissen. Da bemühe ich mich nicht mehr, da zur Volkshochschule zu gehen oder Universität da ein Degree zu kriegen oder irgend so einen Quatsch da zu machen. Naja, da kommt schon noch dahinter. Das geht nicht so lang. Das ist heute erst der zweite Tag. Ich meine, in Indien haben sie die Bhagavad Gita. Ne? Das ist, ich werde euch noch etwas Interessantes sagen. Dieser Professor Hering, der wurde nach Amerika gesetzt von der Ärzteschaft, um Homöopathie zu lächerlich zu machen. Und dann ist er selber zum Homöopathen geworden, weil er das wahrhaben konnte. Und so hat die katholische Kirche einen Professor Deussen, ich weiß nicht, ob euch der Name bekannt ist, nach Indien geschickt, um Christentum zu propagieren und den Hinduismus schlecht zu machen. Ne? Und dann ist der Professor Deussen, das war 1890, dort gewesen und hat Vedanta studiert, Sanskrit erstmal gelernt und so weiter, genau wie da Pali gelernt hat und so weiter. Und dann ist er da auf dem Dampfer gestanden und wollte damals, Bombay war das Gateway of India, nach Hamburg zurückzufahren. Und dann hat er gesagt, Vedanta is the finest flower grown on the tree of India, of wisdom. Idiots stick to it. Das waren Leute, die haben die Courage, die haben wirklich das ja. Denn Vedanta ist nicht an unser Saukummer Buddhismus. Ne? Warum? Der erste Kommentator von Vedanta war Shankaracharya, 800 AD. Naja, ich bitte euch, das sind 600, 700, 800, 1200 Jahre nach Buddha. Ja, wir haben ja ihn gehört, weil da war schon alles ferner liefen. So seht ihr, es dreht sich hier um das Ich loszulernen. Das Ich ist immer da. Ich weiß das. Wie entsteht? Ich weiß das. Und dieses Ego ist das Schlimmste, was es gibt. Und wir kommen davon nicht los. Wir sind da so von überzeugt, meine Werte, meine und so weiter. Aber wenn ich jetzt das dann mal verstehe, wie alles fließt, da bin ich nicht mehr daran interessiert. Denn ich kann mich ja hinsetzen, ne? Kann mich hinsetzen da auf dem Tisch oder auf der Erde, kreuzbeinig und versenken und in Meditation sitzen. Aber da will ich nicht in den Himmel. Die christlichen Missionare, die sind immer hingegangen und haben den Indern da gesagt, ja, ihr sollt jetzt alle Christen werden, ihr müsst baptisiert werden, getauft werden. Ja, warum denn? Damit ihr in den Himmel kommt. Denn Gott schauen ist ja nur möglich, wenn du stirbst, ne? Die Kulmination des christlichen Gott kannst du nur schauen, wenn du stirbst, da hochzukommen, nicht wahr? Und dann ist ein indischer Swami gekommen und hat gesagt, Reverend Sir, warum willst du denn unseren Indern klar machen, dass die in den Himmel kommen sollen? Die sind schon lange da.
Nein. Nirvana ist Mitte des Samsara. Nirvana ist nicht nach dem Tod, auch nicht morgen, ist in die Gegenwart. Nirvana ist immer Gegenwart.
Also ich persönlich bin davon überzeugt, dieses indische System ist Moksha, ne? Even Moksha. Und das haben wir im Buddhismus auch. Ubalte Bhagavimuti, Chetu Vipanya Vimuti. Und diese Befreiten, wenn die Leute befreit sind, dann streiten sich doch nicht mehr um. Es sind doch bloß Leute, die sich streiten, die nicht die Ganzheit erkennen. Wenn ich die Ganzheit erkenne, sind es doch nicht mehr zu streiten. Aber wenn ich jetzt Partei ergreife, ja, dann. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam aufhören.
Ja, ja. Wir
tut mir leid, ladies and gentlemen, wir haben zu lange gequatscht.
Wir haben eine.